Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Los geht's, ohne Vorspann.
So, der Podcast Mit Herz ist zurück, der Mit Herz Podcast. Hashtag davor nicht vergessen, so viel zum Infoblog. Ansonsten sind wir wieder zu dritt heute. Hanno ist da, Dennis ist da, ich bin auch da. Und ja, wir sprechen heute über ein Wort, das ihr direkt mal erklären müsst, weil Herz und dahinter kommt noch was, das weiß nicht jeder, könnt ihr ja gleich mal machen.
Die Herzinsuffizienz ist die Herzschwäche.
Ah, okay. Ja, ja gut, ein unschönes Thema, wenn man es hat wahrscheinlich, würde ich jetzt schätzen.
Mit Sicherheit. Aber,
wird aber unterschätzt.
Ja, okay. Und wir haben wieder auch einiges vor heute, glaube ich. Und es wird ein spannendes Thema, wie immer.
Ja, unbedingt.
Und haben wir uns welche Neuigkeiten, Wochenneuigkeiten?
Gestern waren die Oscars. Ne? Also, oh, ja. War es wirklich, habt ihr das gesehen, war wirklich Sebastian Schweinsteiger bei den Oscars? Das wäre die erste Frage. Wenn ja, warum, fragt man sich da. Das müssen wir später klären. Aber so Filmbranche ist ja ganz nett, finde ich. Ne? Also da gibt es ja auch im Medizinsektor viel.
Auf jeden Fall. Also ein sehr guter Film hat ja abgeräumt. Mhm. Oppenheimer.
Ja,
sieben Oscars.
Ich dachte, Barbenheimer.
Barbenheimer. Nee, Barbie hat ja quasi gar nichts abgeräumt, außer den besten Filmsong.
Stimmt.
Und, ja. Und aber das war der Auftritt des Abends. Ken hat gesungen.
Ja?
I'm just Ken. Ja. Ryan Gosling mit der Riesenperformance.
Ja, das wird auch nie mehr passieren.
Im rosa Anzug. Das war großartig. Margot Robbie hat sich totgelacht.
Ja, und RTL exklusiv wird sehr traurig sein, weil unsere deutsche Hoffnung nicht gewonnen hat. Ne, wie heißt das nochmal? Sandra Hüller heißt sie, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja.
Mehrfach nominiert, leider keinen Preis abgeräumt.
Tja, aber
Oscar ist immer schwer.
Ja, total. Ja, und eine Auszeichnung.
Kleine Jury, sehr individuell.
Ja, also bei den Amerikanern ist es ja auch so, dass sich das Who is Who quasi in dem Werbeblock in der Super Bowl Pause trifft.
Oha, wer ist das denn?
Ja, also ich habe einen Spot gesehen mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito, die zusammen, okay. Wo Arnold Schwarzenegger auf Englisch immer ein Wort ganz falsch ausspricht und in jedem Spot und der Regisseur rastet aus und irgendwann steht Danny DeVito da auch und sagt ihm das vor. Der Spot ist wirklich, ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Ja,
eine Reunion, oder? Die haben noch irgendwie diesen Twins. Schwangerschaftsfilm mal gemacht, wo Arnie...
Genau, Twins.
Twins, ja, genau, Twins, ja.
Sehr guter Film.
Ja.
Sehr guter Film.
Auf jeden Fall.
Sagen wir mal, als ich 10 war der sehr gut.
Ja. Tolle Dialoge, all sowas, alles drin, was man braucht. Ne?
Ja, und ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten gab es auch.
Oh,
ja,
nämlich?
JD und Turk.
Oh, Scrubs.
Aus
ganz,
Scrubs,
ganz großartige Erinnerungen. Ganz großartige Erinnerungen.
Ja.
Mir fällt sofort ein, dass JD seinen Körper von seinem Kopf trennen konnte und bei der Visite ist dann der Kopf durch die Gegend gelaufen alleine, geschwebt und der Körper überall gegengelaufen. Sehr, sehr lustig.
Ja.
Das würde ich manchmal auch gerne können, Körper und Kopf trennen.
Oh, so weit ist die Medizin noch nicht.
Nur die Frage, schicke ich an den Kopf auf Visite oder den Körper? Das
ja, ich habe einen besseren Trick für dich, den du viel leichter anwenden kannst. Etwas, das ich tatsächlich auch übernommen habe, spaßeshalber während der Visite. Mhm. Irgendwann der Oberarzt, der Böse, ne, also der Strenge, sagen wir mal Strenge, der JD immer Flachzange genannt hat, Dr. Cox, der hat sich, wenn der JD richtig viel Unsinn geredet hat, hat er sich sein Stethoskop ins Ohr gesteckt und hat vorne reingehaucht, damit er nichts mehr hört. Dann habe ich irgendwann das übernommen bei den Assistenzärzten und es hat immer für viel Gelächter gesorgt.
Sie haben die Anspielung verstanden wahrscheinlich teilweise, oder?
Ja. Ja, aber es ist schön. Ja.
Lars, was ist denn deine Lieblingsarztserie im Fernsehen?
Ja, ich habe auch schon überlegt, was es sonst noch so gibt. Ich habe tatsächlich hin und wieder mal Emergency Room geguckt. Jetzt nicht wegen George Clooney, sondern allgemein fand ich es ganz interessant.
Eine relativ realistische Serie aus Chicago. Und es gab ein paar Folgen, die wirklich abenteuerlich waren, wie den Star Trek-Fan, der sich die Ohren angespitzt hat, um auszusehen wie ein Klingone.
Ja. Und jetzt kommt Faktenwissen. Wusstet ihr, dass das gar nicht in Chicago gedreht wurde, sondern tatsächlich in Burbank bei Los Angeles?
Ja, wie so häufig.
Ja, haben sie nachgebaut.
So häufig. Ja. Aber die Schwarzwaldklinik ist auch nicht in der Schwarzwaldklinik gedreht worden, sondern irgendwie in Studios woanders. Und sind immer wieder Ärzte haben sich dort beworben, weil sie dachten, dass dieses Krankenhaus mit Professor Brinkmann, legendär, da wirklich Patienten behandelt und es wirklich da so aussieht. Aber es ist eine Reha-Klinik.
Die Frage ist aber, das waren reale Ärzte, ja? Ob man möchte, dass die seine Ärzte sind. Sind das wirklich wahre, kompetente Menschen?
Ja, das fragt man sich.
Ja, gut, aber es gibt ja immer solche und solche, auch in jeder Berufssparte. Ne?
Und es gab das Internet noch nicht. Man konnte es nicht mal schnell googeln. Ne?
Ach so, ja. Genau, die dachten vielleicht, dass die Klinik wirklich gibt und da gedreht worden ist.
Zum Beispiel,
Und es ist ja ein schönes Gebäude eigentlich. Ne? Aber das Interessante finde ich, wenn wir über amerikanische Serien sprechen, über deutsche, sind das ja die die Namen. Weil in Amerika, muss man sagen, sind die Namen durchaus von den Ärzten Mark Green, Doug Ross, Namen, wo man sagt, könnte ich mir mit dem Arzt vorstellen. In Deutschland Dr. Stefan Frank.
Ja.
Also,
aber bei dem vertrauen alle Frauen.
Aber der eine heißt doch auch McDreamy.
Ja, das ist ja ein Spitzname, aber das ist wieder, Grey's Anatomy ist wieder was anderes.
Ja,
also das ist auch eher so die emotionale Geschichte, oder? Da geht es mehr so um Gefühle bei Grey's, finde ich, ne? Oder muss man sagen, das ist weniger so...
Eine Soap. Ja. Sagen, nennen wir es Soap.
Man
nennen wir die Dinge bei den Namen,
es ist eine Soap. Soap nennen, richtig.
Ich gucke das nicht so gerne eigentlich.
Ja, ich auch nicht.
Also auch in Filmen, wo medizinische Handlungen dargestellt werden, denke ich immer, hattet ihr nicht noch $5,000 für einen Arzt übrig, der euch erklärt, wie das jetzt geht.
Ja,
ja, also das ist wirklich
viele
teilweise
extrem
viele. Es gibt aber, Moment, es gibt ein Interview von einer Ärztin, die diese Serien beraten hat und die das Dilemma darlegt. Das Dilemma ist, dass die ärztliche Routine total langweilig ist und keine emotionalen Bindungen entstehen. So ist bei Dr. House sich bewusst dazu entschieden worden, dass die Ärzte alles machen. Die nehmen Blut ab, die analysieren im Labor. Das ist ja völlig neben der Realität.
Die haben auch immer nur einen Patient, hat man das
aber
Gefühl irgendwie.
Für die Dramatik und für den Zuseher kommt eine ganz enge Bindung, der denkt, das sind wirklich richtig gute Ärzte und die delegieren nichts.
Ja.
Und so werden so Entscheidungen gemacht, wo wir sagen als Ärzte, oh Gott, das ist ja völlig fernab der Realität, aber es ist bewusst.
Ja,
die wissen das.
Da gebe ich dir recht, weil wovon ich spreche, ist nicht die Arztserie, sondern die einzelne Szene in einem Film, der gar nichts eigentlich mit dem Arztding zu tun hat, weil irgendeiner hat einen Unfall.
Okay, verstehe.
Und dann liegt der für 5 Minuten im Krankenhaus.
Ja, okay.
Ja, und das ist häufig, wo man einfach sagt, das hätte man auch anders lösen können, weil es nicht mehr gekostet hätte, weil du siehst, das hat jemand gemacht, der davon nicht den 100%igen Plan hat oder dem es egal war.
Mhm. Der die Requisiten gefunden hat.
Genau, was könnte man mal nehmen? Das vielleicht.
Ja. Ja. Genau.
Aber es ist trotzdem sehr, sehr erfolgreich, die ganze Geschichte. Ne? Also auch wenn man so guckt, mir fällt jetzt gerade ARD in aller Freundschaft die erfolgreichste Serie in der ARD. Also verrückt.
Und es gibt ja auch immer wieder Arztserien. Grey's Anatomy läuft immer noch. Das ist noch aktuell. Das läuft immer noch. Immer weitere Staffeln werden produziert.
Das wollte ich jetzt McSexy nennen immer.
Ja, das tust du doch schon.
Das müsste aber auch Staffel 35 sein.
McStupid.
McStupid, ja.
Aber The Good Doctor ist auch noch eine relativ aktuelle Serie. Über einen etwas autistischen Arzt, der auch wie immer, das ist in Amerika auch so, dass man so das Medizinstudium dann startet in dem Beruf. Und darum dreht sich ja in diesen Serien fast alles, ne? Dass die klein anfangen und dann über die Staffeln und Serien immer weiter erfolgreich sind.
Ja, aber je länger ich Arzt bin, desto weniger habe ich da irgendwie Affinität zu.
Du kannst es nicht mehr sehen wahrscheinlich.
Ja, ist so. Ich habe ja hier genug Drama und Morscherie und was auch immer.
Naja, das Interessante sind ja die ganzen Liebesgeschichten, die es in Wirklichkeit nicht gibt, oder? Wir starten mal die Thematik, oder? Warum wir eigentlich da sind, ne?
Ich würde auch sagen.
So, Themenwechsel.
Herzinsuffizienz heißt, das Herz funktioniert nicht richtig, könnte man übersetzen.
Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, ist eigentlich Herzschwäche ist eine gute, also Insuffizienz ist ja eigentlich, wenn ein Organ seine Funktion nicht mehr vollständig ausführen kann.
Ja.
Damit ist die Herzschwäche fürs Herz gemeint. Was bedeutet das? Wir wissen ja alle, dass das Herz aus mehreren Kammern besteht und die linke Herzkammer, das ist die am häufigsten Betroffenen bei der Herzschwäche, die pumpt normalerweise das Blut in den Körperkreislauf und versorgt damit den ganzen Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen. Und wenn diese Funktion geschwächt wird durch Ursachen, die wir heute noch kennenlernen, heißt das, dass die Pumpleistung abnimmt und nicht mehr so viel Blut pro Minute, wie es eigentlich sein sollte, in den Körper gepumpt wird. Dann besteht eine sogenannte Herzschwäche, von der es auch verschiedene Formen gibt. Und genau, das Herz ist ja so eine Art Saugdruckpumpe, das heißt, es saugt Blut am Ende aus der Lunge das linke Herz an und pumpt es dann in den Körper weiter.
Um und dann Sauerstoff ins
genau,
in den Körper
die Lunge
zu
reichert ja das Blut mit Sauerstoff an und der wird dann über das Herz wieder in den Körper verteilt, sodass alle Zellen und alles Gewebe mit Sauerstoff versorgt werden und es nicht zu Organschäden kommt.
Ja.
Und wenn das Herz jetzt geschwächt wird, also der Motor fährt runter, dann wird halt nicht mehr so viel Blut ausgeworfen und es staut sich zurück. Und dann gibt es quasi einen Rückstau in die Lunge oder später schlimmer noch auch bis wieder über den rechten Herzkreislauf dann in den Körper. Die Beinödeme, die dicken Wasser in den Beinen oder dicke Beine. Und genau, bei der Herzschwäche haben wir zwei verschiedene Mechanismen. Das eine ist, die Pumpfunktion, die Pumpkraft lässt nach oder das Herz wird steif. und kann nicht mehr so gut das Blut ansaugen und weiter transportieren. Und da werden wir dann ja noch was zu hören, wie wir das unterscheiden. Und von dieser zweiten Form, diesem steifen Herz, da muss man sagen, sind ganz viele ältere Leute betroffen, die zwar eine gute Pumpkraft haben, aber ein steifes Herz und dadurch auch die fast selben Symptome bekommen wie bei der klassischen Herzschwäche, wo zu wenig Blut ausgeworfen wird.
Generell kann man aber sagen, wird ja immer im Volksmund gesagt, das Herz ist ein Muskel, das stimmt schon irgendwie, ne? Oder?
Klar, Herz ist ein Muskel und der Muskel, der kontrahiert, das heißt, er zieht sich zusammen und pumpt dann das Blut quasi aus. Ne? Wird quasi wie ein Luftballon ausgedrückt, kann man sich vorstellen.
Okay. Ja, interessanterweise ist es ja tatsächlich auch so mit dem Muskel, dass sich die Muskelzellen, die im Herzen sich befinden, sehr ähnlich sind der Skelettmuskulatur. Die sind natürlich nicht gleich. Okay. Aber wenn du es dir anschaust auf verschiedenen Ebenen, dann sind die relativ ähnlich.
Im Aufbau oder was?
Genau, im Aufbau, in der Struktur, in der Funktionsweise. Da gibt es Unterschiede, aber es ist nicht so ein großer Unterschied, wie man jetzt erstmal auf den ersten Blick meinen würde.
Ja, interessant, tatsächlich. Ja.
Genau, man kann diese Schwäche auch bemessen und darstellen, wie das tatsächlich dann auch aussieht. Das macht man mit der Ultraschalluntersuchung. Mhm. Es ist ja so, dass, wie der Dennis das ja schon beschrieben hat, das Herz saugt sich mit Blut voll, wirft aber nicht alles wieder aus zu 100%. Das ist nicht so, sondern es bleibt ein gewisser Rest im Herzen auch drin. Das ist ganz physiologisch. Das ist bei dir so, das ist bei mir so, auch ohne Herzschwäche. Mhm. Also wenn du jetzt 100 Milliliter Blut einsaugen würdest beispielsweise, würdest du ungefähr 60 Milliliter wieder rauswerfen. Das bedeutet, die normale Auswurffraktion beträgt 60%. Und diese Milliliterzahl kann man tatsächlich im Ultraschall auch berechnen, indem man sich anguckt, wie viel Milliliter bei der größten Ausdehnung vorhanden sind versus bei dem größten Zusammenzug. Und daraus bildet man dann die Prozentzahl, wie viel dann rauskommt.
Aber Wahnsinn. Also gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte ist ja tatsächlich, was ausgeworfen wird. Das andere bleibt dann dauerhaft oder
das ist ja dann, da kommt dann neues Blut nach und dann vermischt sich das und dann geht das wieder raus und dann bleibt das im Herzen drin. Und man kann dann auch, es gibt auch verschiedene Parameter, das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Mhm. Es gibt aber verschiedene Parameter, wo man auch die Steifigkeit messen kann. Und da gibt es auch Einschränkungen. Aber wie gesagt, ich denke, da würden wir zu tief in die Materie einsteigen. Mhm. Das spielt jetzt auch für unser Thema hier auch keine große Rolle.
Ja, aber wir haben diese zwei Phänomene schon mal festgehalten. Das ist ja schon mal wichtig. Und unter Steifigkeit kann man sich auch was vorstellen, bildlich, denke ich.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass nicht immer nur die Einschränkung der Pumpkraft zu Symptomen führt, sondern auch, wenn das Herz steif ist und nicht mehr gut ansaugen kann, mal einfach erklärt, dann führt es genauso zum Rückstau von Blut und zur Luftnot und den typischen Symptomen.
Und das Gute ist, na, diese Ultraschalluntersuchung, die kann man sehr einfach durchführen. Das mache ich ja in der Praxis jeden Tag. Mhm. Man mit einem relativ im Vergleich günstigen Gerät, mit einer Methode, die auch für den Patienten keinerlei Belastung darstellt, weil Ultraschallwellen sind ja nicht schädlich und man bekommt eine sehr gute Information und einen sehr guten Überblick über das Herz des Patienten oder der Patientin, die dann bei mir liegt.
Das heißt, ich wollte nur kurz zum faktischen Vorgehen. Man macht den Oberkörper frei, kriegt diese Flüssigkeit, dieses Gel wird aufgetragen und dann kommt der Arzt und führt das Gerät über die Brust sozusagen.
Genau, der führt das Gerät über die Brust in einer bestimmten Körperlage. Der Patient liegt in Seitenlage und macht den linken Arm über den Kopf und dann kann man entweder von rechts neben dem Patienten oder links neben dem Patienten sitzen und dann die Ultraschalluntersuchung durchführen. Es soll Ärzte geben, die da einen Unterschied sehen. Ich kann den nicht erkennen.
Okay, ich verstehe. Aber Seite ist gut, weil man mehr sieht wahrscheinlich, oder?
Auf der Seite ist gut, weil das Herz sich dann näher an die Thoraxwand anlegt und je näher das Herz an der an dem Ultraschallkopf liegt, desto besser wird die Auflösung. Das heißt auch bei besonders adipösen Patienten oder bei Patienten mit einer Lungenüberblähung, also wo die Lunge sich zwischen Herz und Ultraschallkopf schiebt, sieht man nicht so gut.
Verstehe, ja, klingt logisch.
Was halt interessant ist, wir steuern unsere Behandlungen ja eigentlich mit der Einteilung des Schweregrads, der Einschränkung der Pumpkraft und wir nennen das Ejektionsfraktion, also wir rechnen am Ende das aus, was ausgeworfen wird und das ist aber natürlich auch sehr untersucherabhängig, denn man sich vorstellt jetzt, wir denken jetzt erstmal als Laien, okay, da ist ein Arzt, der hat ein Messverfahren, das ist zu 100% genau, würdest du jetzt auch erstmal denken.
Ja, denkt man so, ja.
Aber dem ist ja nicht ganz so, denn die Untersuchungsgenauigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, die uns das Leben als Ärzten auch schwierig machen. Zum Beispiel erstmal die Bildqualität, das heißt, wie gut ist mein Ultraschallsignal? Sehe ich die Herzwände deutlich? Sehe ich sie verschwommen? Und kann ich die dem Computer entsprechend auch nachfahren, dass er auch erkennt, wo liegen die am Ende die Herzkonturen.
Das heißt, man zeichnet es nach sozusagen ein
bisschen. Ja, das macht der Computer schon automatisch heutzutage. Okay. Die haben da Algorithmen, aber man muss natürlich kontrollieren. Mhm. Und es gibt Bildbedingungen, wo das nicht möglich ist. Mhm. Und dann kommt man in einen Bereich, wo diese gemessenen Zahlen, mit denen wir jeden Tag arbeiten, anhand dessen wir Therapien festlegen, die aber vielleicht gar nicht mehr unbedingt richtig sind, vielleicht verschätzen wir uns.
Okay.
Und da gibt es auch gute Untersuchungen, die auch sagt, wenn man zwischen Untersuchern, also verschiedene Untersucher voneinander unabhängig diese Auswertung machen lässt, dass das stark variieren kann.
Okay.
Und deswegen ist es sehr wichtig, alle seine Untersuchungen als Arzt auch zu hinterfragen und nicht jede Zahl als fest anzunehmen, sondern im Zweifelsfall ein anderes Verfahren zu befragen, wenn sich unsicher ist, mit dem man sich sicher legt. Mhm. Und da haben wir einen kleinen Ausflug. Ich habe jetzt nur für den Lars mitgebracht, weil ich keine 2-Geodreieck hatte.
Oh nein, es klingt nach Mathe.
Ich habe eine linke Herzkammer für dich mitgebracht. Der Hanno ist der Kommentator, der sagt mir, was er jetzt sieht.
Ja, ich halte es mal hoch auf ein DIN A4-Blatt.
Man sieht ein Herz, wenn man es von außen betrachten würde, wenn quasi die draußen liegenden Strukturen weg wären und man guckt quasi drauf, man sieht die großen Adern, die vom Herzen weggehen und zum Herzen hinführen und die Herzdurchblutung selbst.
Ja. Genau. So, und wir wollen jetzt mal die Fläche berechnen, denn das machen wir ja auch. Mhm. Und da gibt es ein Verfahren, die Scheibchensummationsmethode. Jetzt musst du erstmal ein großes Fragezeichen dein.
Nein, das habe ich natürlich vorher schon mehrfach gehört.
So, und die funktioniert so, dass wir jetzt hier, ich lege das
bitte
mal hin, dieses Blatt nehmen und wir nennen das jetzt hier mal unsere zu berechnende Fläche hier unten, ne?
Ja.
Alles das.
Also wir schraffieren das Herz, ja.
So, das heißt, wir haben jetzt diese Herzkammer einmal schraffiert und die ist natürlich nicht viereckig, die ist nicht kreisförmig. Das heißt, wir brauchen eine Methode, um die Fläche zu berechnen.
Oh, das ist wie in Mathe tatsächlich. Man muss das Volumen so ein bisschen auch dann letztlich.
Genau, wir machen zwei verschiedene Schnitte mit dem Ultraschall, sodass wir zwei Ebenen haben und können dann das Volumen daraus berechnen über einen Computer.
Ja.
Und jetzt bekommst du die Aufgabe mit drei Vierecken, die du ausmessen kannst, mal die Fläche zu berechnen von diesem wunderschönen, nicht runden, nicht viereckigen, du siehst so hilfend
aus. Natürlich, und Mathe ist lange her, Vierecke dürfen auch Rechtecke sein.
Ja, Rechtecke,
oder?
Natürlich, Vierecke auch Rechtecke.
Sehr gut, sehr gut.
Mach drei Rechtecke, das macht es einfacher und dann versuchst du mal damit.
Du musst das andersrum halten.
Das ist das Geodreieck oder den Tisch.
Also ich würde ja empfehlen, hier ein Dreieck zu setzen, da in die Mitte eins und hier am Rand.
Ja, das wird, wenn ich jetzt hingeguckt hätte, dann wüsste ich auch noch, wo die waren. Also sag uns bitte nochmal, ich filme das gleich mal, damit die Menschen sehen, wie peinlich das für mich gerade ist.
Pass auf, hier setzt du ein Rechteck rein, dort ein großes und hier auch noch ein kleines.
Ja, das klingt
total
logisch.
Und dann kannst du nämlich die Seitenlängen ausmessen. Gut, dass ich ein Kind im Grundschulalter habe.
Ja.
Deswegen kann ich das jetzt natürlich so einfach sagen.
Das heißt für mich gleichzeitig, dass das eine Grundschulaufgabe ist. Wie beruhigend, dass ich
einfacher
das so gut mache.
Intelligenztest.
Ja.
Durch den Demenztest ist er noch gekommen, aber heute, glaube ich, Hanno, kriegen wir ihn.
Heute wird es hart.
Der Demenztest war super. Also da muss ich mal sagen,
Dankeschön.
War ich in der Folge wirklich maximal beeindruckt.
Ja, ich höre mir die manchmal auch, wenn ich schlechte Laune habe, höre ich mir die Folge auch nochmal an.
Jetzt rechnest du einfach mal grob die Flächen zusammen. Du kannst ja
ich mir irgendwelche Zahlen ausdenken?
Du kannst doch messen, du hast doch ein Geodreieck von mir.
Natürlich, ja. Oh,
ja. Zweimal.
Zweimal.
Und dann die Länge.
Ist das eigentlich eine offizielle Bezeichnung? Dreieck-Legastheniker?
Ja.
Geodreieck-Legastheniker.
Ja, guck mal, wir haben eine neue Erkrankung, 0,5. Die wir nach uns benennen. Das Rottländer-Wied-Syndrom.
Ja. Zwei. So, jetzt wird es auch nochmal schwierig. 6 + 2 und das 1. Das heißt, wir sind bei 9.
So, du hast also jetzt 9 Quadratzentimeter ausgerechnet.
Habe ich. Ja.
So, Hanno. Jetzt kannst du mal das Handy auslegen. Jetzt rechnest du mal oben am zweiten Beispiel aus, was du daraus bekommst.
Und ich filme mal Hanno und dann haben wir uns alle blamiert.
Du darfst auch vier Vierecke benutzen. Machen wir es ein bisschen einfacher. Ne? Dann gucken wir mal, ob unsere Messmethoden in der Medizin immer unbedingt das widerspiegeln, was wir uns vorstellen. Die Spannung steigt. Ich würde jetzt mal so versuchen, wie beim Fußballspiel. Hanno, wie zeichnet eine Gerade vom linken Herzohr runter zur Herzbasis. Er ist stark konzentriert, der Schweiß auf der Stirn.
Ja, es ist tatsächlich, es erinnert so ein bisschen an den Matheunterricht tatsächlich.
Ja, ist wirklich. Aber das könnte fast ein bisschen klein gemessen sein, egal, er verzweifelt langsam. Du hörst dieses Knistern in der Luft.
Ja, es ist höchst spannend alles hier.
Ja,
Gibt es da auch einen Gewinner oder kann man da eigentlich nicht nur beide verlieren? Jetzt Hanno,
ja, ich werde euch am Ende der Podcast-Folge werde ich dann den Gewinner krönen.
Okay, ich freue mich schon. Ja.
Der beim nächsten Mal, wir machen jetzt immer sowas wie Wer stiehlt mir die Show, der beim nächsten Mal moderieren darf.
Oh, toll.
Dann bist du nicht mehr dran, sondern der den offiziellen Contest gewonnen hat. Ne? So schnell geht das.
Finde ich, ist ein fairer Deal.
Ja. Und es ist auf jeden Fall, jetzt nochmal, um das nochmal zu erklären, man sieht gleich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zwei verschiedene Werte, die rauskommen, die voneinander divergieren. Oh, und die Frage ist immer, was ist die Wirklichkeit?
Ja.
Und man sieht auch die Güte der Messung. Mhm. Du hast jetzt ja nur drei Vierecke genommen.
Ja.
Der Hanno darf jetzt mehr Vierecke nehmen. Das heißt, er wird näher an der Wahrheit liegen, weil er natürlich das nicht runde und nicht viereckige.
Ja. Und weil er weiß, wie es geht. Ne?
Muss man sagen. Das hoffen wir zumindest noch. Ne?
Das Gerät macht das ja selber.
Ach so, verstehe. Aber man muss natürlich dazu sagen, die Herzen sind gleich groß. Das heißt, wir können die Zahlen gleich gut vergleichen tatsächlich. Weil,
genau, das war ja auch Sinn der Sache, dass wir am Ende jetzt schauen können.
Oh, Hanno hat auch mit Kommazahlen und so gearbeitet.
Ja, wir haben dich ja auch ein bisschen reingelegt. Ach, du sollst ja der sein.
Ach so. Ich meine, für mich war es einfacher ohne Kommazahlen, das muss man sagen.
Ja,
ich
auf jeden Fall. Wir hatten auch ein bisschen Sorge, du konntest das Geodreieck kaum halten, dass du mit Kommarechnung
nicht zusammengekommen bist. Ja, diese Schweißflecken auf dem Geodreieck, die muss man auch erst abwischen natürlich.
Genau. Aber es gibt gute Volksschulkurse, auch zum Thema Mathematik.
Achso, ich dachte, für Herzberechnung und so.
Ja, Herzberechnung.
Da kannst du auch mal deine Tischmanieren verbessern.
Ja. Stimmt, ja.
Ich habe immer erzählt, ich habe mal einen Finnischkurs gemacht an der Volkshochschule einmal die Woche. Das war gar nicht so schlecht, außer dass ich trotzdem immer kein Finnisch spreche.
Ja.
Aber der Versuch und der Wille war da.
Ja, man muss für eine Volkshochschule echt eine Lanze brechen. Also das ist wirklich gut, muss man sagen.
Ja,
definitiv.
Ja, Hanno macht schon Dreiecke jetzt, glaube ich, ne?
Hanno ist ein Streber, hätte man früher gesagt in der Schule.
Er macht das aber
ja,
auch
ich hatte aber auch wirklich richtig fiese Kommentare im Abi-Dingens. Da war ich auch kurz echt peinlich. Also wir hatten so Kategorien, wo wir abgestimmt haben, wer was ist. Ich war größter Streber.
Nein,
ja,
echt?
Ja, das habe ich nicht geschafft. Also wir hatten dann aber auch Kommentare auf unserer eigenen Seite dann hinten in der Abi-Zeitung. Die waren dann mega nett. Das hat es mir ein bisschen rausgeholt. Da hat mich mein Vater auch ein bisschen rausgeholt. Aber als ich die Abstimmung das erste Mal gesehen habe, ich eine Träne verdrückt.
Ja, das glaube ich. Ja.
Das war nicht so schlimm.
Aber es gibt doch den alten Spruch, hate nicht deinen Nerd in der Klasse, er ist später dein Chef. Also von daher.
Das ist ja auch so witzig, weil an der Uni dreht sich das ja alles, weißt du, so in der Schule ist man der letzte Loser, wenn man gute Noten schreibt, dann geht man an die Uni, dann ist man der letzte Loser, wenn man nicht mehr der Beste ist. Das ist total verrückt, das alles passiert innerhalb von einem halben Jahr.
Ist erschreckend, ja.
Es ist wirklich erschreckend, ne? Weil immer sind alle so. So, Hanno, was hast du rausbekommen?
Sag einfach 9, dann bin ich auch zufrieden. Das stimmt, man hätte die auch drehen können, ja, diese Rechtecke.
Ja, das ist ja wie bei Schlag den Raab, da weiß man auch am Vorfeld nicht, was das Beste ist und dann sieht man es auf einmal.
Ja.
Das können wir doch so rechnen.
Das
nicht.
Unser persönliches Schlag den Besten oder Schlag den Raab ist das hier heute.
Ja.
Ich frage mich, wann ich gleich noch so irgendwie Sachen am Geschmack erkennen
muss. Das könnte vielleicht später noch kommen.
Okay.
Ne? Hast du dich schon gefragt, warum die Banane hier liegt eigentlich?
Ja, ich hatte gedacht, vielleicht ist das einfach als Vitaminzufuhr. Aber
ja,
mal gucken.
Ist nicht mein Abendbrot.
Verstehe, enttäuschend.
Ja, vielleicht schon ein bisschen. Ne?
Bananen sind ja gesund, haben wir ja gelernt. Ne?
Also, ja, viel Kalium.
Ja, ja, eben, genau.
Also für die Nierenschwäche, mal wieder meine Insuffizienz zu nennen, nicht unbedingt geeignet.
Ach so, okay.
Ja, weil er ja manchmal Kalium retiniert wird, also im Körper zurückgehalten wird. Mhm. Und da muss man schon sagen, trotzdem, ansonsten, Obst ist ja immer gut.
Ja, ne? In dosierten Mengen.
So.
Ich erinnere mich an die Folge mit dem Smoothie. Da, zu viel Obst.
7,08 versus 9. Jetzt verrate ich mal nicht, dass der Lars einen Zentimeter zu groß gemessen hat, eben aus Versehen im Geodreieck-Rausch.
Echt?
Ja.
Ja, wenn man einmal drin ist im...
Also, wir haben einmal 7,1, sage ich jetzt mal, ich runde mal auf, und einmal 9 und wir haben zwei verschiedene Messer von demselben, exakt demselben Herzschema.
Ja. Die Wahrheit ist ja in der Mitte.
Haben, wenn ich mir das genau, und haben dieselbe Methode angewandt und jetzt kann man sich mal überlegen, auch als Zuhörer, dass das bei Ärzten, auch wenn wir gute Computer haben, auch ein bisschen so ist. Das heißt, nicht jede Zahl ist in Stein gemeißelt und man kann zu zwei verschiedenen Ärzten geben und unterschiedliche Zahlen bekommen. Ihr müsst das noch signieren gleich übrigens und das kommt dann ins Jahrbuch. Ne?
Genau. Ja. Aber das habe ich richtig verstanden. Du hast gesagt, bei Ärzten sind die Zahlen verschieden. Das heißt, ich bin doch schon jetzt, also ich könnte mir Hoffnung machen auf eine Festanstellung.
Ich denke, du bist kurz davor, wenn du noch ein bisschen Podcast mit uns machst. Ich denke,
genau,
dann...
Ja.
Ergänzend dazu ist zu sagen, natürlich fragt der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin sich natürlich jetzt, wie kommt man denn jetzt aus der Nummer wieder raus, weil das ja eine sehr wichtige Information ist.
Ja, ja, absolut.
Und da gibt es Gott sei Dank Methoden, um das genauer zu machen. Man kann zum Beispiel Kontrastmittel geben, um die Wände besser darzustellen, um die Abgrenzungen besser darzustellen. Und dann gibt es natürlich den Goldstandard und das ist das MRT. Und dieses MRT hat genau den Vorteil, dass es nicht untersucherabhängig ist und dass die Bilder immer, immer, immer gleich aussehen.
Ja, ja.
Ja, egal, natürlich ist da auch eine gewisse Erfahrung vonnöten in der Befundung dieser Bilder, aber da wird der Unterschied viel, viel kleiner. Ne? Ja. Also das heißt, wenn mal Not am Mann ist und wir tatsächlich vor Entscheidungen stehen, da kommen wir nachher nochmal drauf, die für den Patienten essentielle Bedeutung haben in seinem weiteren Leben, dass wir da Methoden haben, um diese Sachen, die du jetzt wirklich sehr schön dargestellt hast, auszugleichen.
Ja. MRT ist die Röhre, kennt man.
Ja. Ja, das mit den Kopfhörern, wo es so laute Geräusche gibt, Magnetresonanz, ist ja auch, ein Herz-MRT ist nicht so super angenehm, muss man sagen, ist schon ein bisschen klaustrophobisch, dauert auch und ist laut, gibt sicherlich schönere Erfahrungen.
Ja, aber machbar.
Ich muss sagen, ihr habt das toll gemacht und ich würde behaupten, wenn wir das mal online posten zu unserem Podcast in den Shownotes,
das kommt dazu,
dann kann jeder mal sich einen Eindruck davon machen, warum Messungen in der Medizin variieren können.
Ja. Finde ich auch gut.
Und man kann sehen, ein Herz sieht gar nicht aus wie ein Herz-Emoji, sondern hat eine andere Form. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich war froh, sowas gefunden zu haben. Es gibt ja, wenn du Herz-Schemata eingibst, gibt es immer nur das klassische Liebesherz. Ja, das war gar nicht so einfach, sowas zu finden.
Das glaube ich. Könnte man auch ausmessen, theoretisch. Aber
genau. Weil wir wollten es ja realistisch
machen. Genau. So, zurück zum Thema. Nach diesem Desaster für mich und diesem erfolgreichen Ausflug für Arno.
Boah, finde ich jetzt aber gar nicht.
Nein. Nee, du hast gut gemacht.
Ja, das ist Phishing for Compliments. Ja. Das war ein guter Versuch einfach.
Ach so, boah, das kriegst du jetzt wieder.
Ja. Genau. Ich hab's geahnt.
Otto. Ich glaube, um mal jetzt hier was rund zu machen, wir müssen mal darüber sprechen, warum kriegen wir eigentlich eine Herzinsuffizienz, oder? Das wäre jetzt mal wieder ein guter Einstieg in die Thematik.
Ja.
Und da gibt's jetzt nur mal eine Vielzahl von Ursachen. Ein paar haben wir schon kennengelernt. Ich hau mal raus. Diabetes mellitus.
Zucker.
Über hohe Blutzuckerwerte kommt es quasi zu Veränderungen des Herzens, Entzündungen im Herzen und dazu kann es auch zu einer Steifigkeit vom Herzen kommen oder auch sogar zu einer eingeschränkten Pumpfunktion des Herzens über die langjährige Krankengeschichte. Mhm. Das heißt, Zuckereinstellung wichtig verhindert eine Herzschwäche.
Ja, ja.
Dann haben wir natürlich auch schon ein Thema gehabt, die koronare Herzkrankheit, der Herzinfarkt. Da stirbt Herzgewebe ab und es bleibt eine Herzschwäche übrig. Und je nachdem, wie groß das Gebiet ist, was abstirbt, kann die sehr, sehr ausgeprägt sein oder fast unbemerkt, wenn nur ein ganz kleines Areal abstirbt. Das heißt, die koronare Herzkrankheit, eine der Hauptursachen, wenn nicht sogar die Hauptursache.
Ja. Netter Verweis auf die Folge.
Ja, ja. Und dann haben wir die Herzmuskelentzündung. Da können wir später mal einen kleinen Ausflug hinmachen, denke ich. Mhm. Also, dass eine Entzündung quasi zu einer Herzschwäche führt. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Das Gewebe stirbt auch dann in diesem Fall ab. Dann haben wir natürlich genetische Formen, das sind eigentlich ganz arme Menschen, die haben in ihren Genen festgelegt, dass das Herz irgendwann schwach wird und groß wird und da gibt es auch leider wenig gute therapeutische Möglichkeiten. Man kann natürlich die Herzschwäche behandeln mit Medikamenten, da kommen wir noch zu, aber man kann das nicht verhindern. Das ist also in den Genen festgeschrieben und dann ist das da. Mhm. Dann haben wir Herzrhythmusstörungen, können Herzschwäche machen, das heißt, das Herz schlägt nicht mit 60 bis 80 in Minute, sondern mit 140 oder 150 und das über längere Zeit.
Okay.
Dann ermüdet das Herz und wenn das sehr lange anhält, wird das Herz schwach und oft erholt sich das, wenn der schnelle Herzschlag weggeht, aber manchmal eben auch nicht und das Herz bleibt schwach.
Zum Beispiel bei Vorhoflimmern.
Hatten wir auch schon eine Folge.
Ja.
Dann Herzklappenfehler. Das ist ja auch manchmal angeboren, so Bindegewebsveränderungen, manchmal auch erworben degenerativ. Das heißt, man altert und auch unsere Ventile altern und über eine Klappenverengung oder Undichtigkeit, beides ist möglich, dass das Herz schwach wird. Dann gibt es natürlich auch andere Ursachen, wie zum Beispiel Schilddrüsenleiden. Eine starke Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion kann zu Herzschwäche führen.
Wieso passiert das, wenn man es kurz zusammenfassen kann?
Sind ja Hormone, die am Ende den Stoffwechsel regulieren. Und wenn ich jetzt mit einer Schilddrüsenüberfunktion in eine sehr, sehr starke Stoffwechsellage gehe, was ähnlich ja wie ein Drogenkonsum ist, der Kokain, dann kann das über die Langjährigkeit, also wenn es unbehandelt bleibt, auch zu einer Herzschwäche führen.
Okay.
Dann ist die Herzfrequenz dauerhaft auch hoch, das spielt da auch mit eine Rolle und das Herz quasi dauerhaft unter Feuer.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau, dann gibt es natürlich noch medikamentös, also man kann Medikamente nehmen, Chemotherapien, also Substanzen, die von Ärzten gegeben würden, die als Nebenwirkung oder Begleitwirkung das Herz angreifen und dann zu einer auch Herzschwäche führen. Und das ist ein ganz großes Thema, dem werden wir uns irgendwann, glaube ich, auch nochmal widmen, diesem ganzen Kardio-Onkologie, was nämlich sehr spannend ist, da hängt nämlich viel zusammen. Wir haben sehr viele gute Krebstherapien, die häufig Herznebenwirkungen haben. Und wir haben sicherlich auch ein paar Hörer, die so Hormonpräparate nehmen. Und da werden wir sicherlich nochmal irgendwann auch eine Folge zu machen, bin ich mir ziemlich sicher.
Unbedingt.
Ja. Habt ihr was vergessen, Hanno?
Nee, also das ist war schon das sehr gut. War das Wichtigste, genau. Mhm. Wenn man sich jetzt die Erkrankungen anschaut, die du da genannt hast, ne, weil manche Sachen sind da häufiger, zum Beispiel die Durchblutungsstörung, der Herzinfarkt, als andere wie jetzt Medikamente, dann kann man sich ja vorstellen, dass dadurch, dass wir immer besser darin werden, diese Dinge zu behandeln und die Leute diesen Herzinfarkt überleben. Ne, früher, als die Rettungskette noch nicht so gut funktioniert hat, dann sind halt mehr Leute einfach direkt an den Folgen von dem Herzinfarkt gestorben. Heutzutage überleben die das für den Preis, dass das Herz einfach nicht mehr so gut pumpt. Und deswegen steigt auch die Krankheitshäufigkeit der Herzinsuffizienz in der Bevölkerung an. Mhm. Also wenn man jetzt mal alle über 18 nimmt, sind das ungefähr 4,7%. Also wenn ich jetzt einfach Deutschland mir anschaue, dann die über 18-Jährigen, da haben 4,7% eine Herzinsuffizienz. Das ist natürlich der 19-Jährige, der hat natürlich jetzt eher keine Herzinsuffizienz. Mhm. Ne? Das heißt auch, je älter die Menschen werden, desto häufiger findet man auch eine Herzinsuffizienz. Das ist dann quasi jeder Vierte bei den über 75-Jährigen. Okay. Und wenn man über 90 geht, ist es die Hälfte.
Okay.
Ne? Und die Menschen werden ja auch immer älter. Ne? Also jeder Zweite der über 90-Jährigen hat halt so eine Herzinsuffizienz. Und dann ist es halt auch so, dass die Herzinsuffizienz eine der häufigsten Todesursachen in Deutschland ist. Es rangiert bei den Frauen auf Platz 2, bei den Männern auf Platz 4. Zwischen, ja genau, KHK, also Herz-Durchblutungsstörung ist immer noch die Haupttodesursache. Krebs ist auch immer weit, weit vorne, aber die Herzinsuffizienz ist auf jeden Fall auch ganz gut vorne, ganz vorne mit dabei. Und wenn man sich alle stationären Behandlungen anguckt, ist tatsächlich die Herzinsuffizienz der Hauptaufnahmegrund in ein Krankenhaus in Deutschland.
Okay.
Ja, also das ist, genau, das ist je nachdem, man kann ja für jede Erkrankung irgendwie ein total leuchtendes Beispiel finden, warum das jetzt wichtig ist.
Ja.
Und bei der Herzinsuffizienz ist es tatsächlich die Krankenhausaufnahme und die Häufigkeit, die Menschen, also die Häufigkeit mit dem Alter, dass es halt immer häufiger und häufiger und häufiger wird.
Ja. Man muss dazu mal erwähnen, dass die Herzinsuffizienz eine Art Endstadium der meisten Herzerkrankungen sind. Das heißt, es gibt halt unfassbar große Bandbreite an Herzerkrankungen.
Ja.
Und wenn man die zu lange laufen lässt, münden die oft dann in die Herzschwäche. Und deswegen ist es auch so dominant, weil das eine Art Endzustand von dem Organ ist, was wir erreichen durch die ganzen anderen Sachen, die es gibt, wenn wir sie nicht ordentlich behandeln.
Jetzt habe ich aber noch eine gute Nachricht.
Unbedingt, sehr gut.
Weil die Therapie, da kommen wir später nochmal zu, ne, dazu geführt hat, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit mit Herzinsuffizienz deutlich verbessert wurde. Ne? Hat man früher, wenn man keine Medikamente genommen hat, ist die Hälfte nach 5 Jahren tot gewesen.
Okay.
Heutzutage mit der modernen Therapie dauert es immerhin 11 Jahre. Das ist eine Verbesserung um 6 Jahre, was in der Medizin Meilensteine sind. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Ja. Und letztlich, ich meine, das Herz ist der Motor. Wenn der weg ist, dann hat man eben ein Problem einfach. Das muss man ja auch so sehen. Tatsächlich.
Absolut.
Ja.
Absolut.
So viel zur, ich habe ja gelernt, Epidemiologie oder so ähnlich.
Ein I hast du vergessen.
Ja,
Epidemiologie.
Wie gut, dass du weißt, wie es richtig heißt.
Boah, so ist es so schön, solche Sachen so zu verbessern. Ne? Da geht mein Herz auf, da träume ich nachts von.
Ja, und ich rede mir mal ein, ich mache das extra, damit du das anders sagst.
Das ist ein bisschen Folie à deux, nennt sich ja Psychiatrie, der Wahnsinn zu zweit.
So,
den Papier entwickelt ihr langsam hier. Ne?
Und du stehst immer dazwischen und guckst.
Und ich stehe da und denke mir so, oh mein Gott.
Kommst aber auch ab und zu mal da rein.
Ja, ich bin reingezogen.
Halb zog er ihn, halb sank er hin.
Ja. Genau. Herr Richter, ich wollte die Bank nicht überfallen. Das waren meine bösen Freunde.
Ja.
Stimmt. Ja, das ist so in der Art.
Genau.
Nun gut. Ja, jetzt haben wir die Zahlen und du hast mir erklärt, wie es auf Fachdeutsch wirklich heißt. Jetzt müssen wir natürlich auch gucken, was wäre das Nächste? Wahrscheinlich die Symptome wären sinnvoll, oder?
Genau. Und bei der Herzschwäche sind die Symptome eigentlich erstmal relativ einfach. Wir haben Luftnot, das ist ein Hauptsymptom. Wir haben Beinödeme, also wir haben dann gibt Husten teilweise noch. Also, okay, dass die Leute, wenn sich Wasser in die Lunge rückstaut, dass die Husten kriegen, der kann auch mal produktiv sein. Mhm. Und natürlich nächtliches Wasserlassen ist auch ein typisches Symptom. Und mit Oberkörper hochschlafen, weil dann der Abfluss vom Herzen besser ist. Das sind erstmal so die typischen Symptome. Dann kommen noch die Symptome dazu für die Begleiterkrankungen. Mhm. Also bei Herzrhythmusstörungen das Herzrasen, bei dem Herzinfarkt der Brustschmerz. Mhm. Das ist typisch, aber die klassischen Herzsymptome beschränken sich eigentlich im Wesentlichen auf dicke Beine, Luftnot, nächtliches Wasserlassen. Da hat man schon sehr viel. Wenn das auftritt, sollte man sich Gedanken machen, einen Arzt aufsuchen. Viele Patienten merken auch manchmal Gewichtszunahme auf der Waage. Weil wenn ich Wasser nicht ausscheide, weil ich es einlager, ist das Kilos. Ja. Ne? Und dann habe ich auf einmal von heute auf morgen 2,5 Kilo mehr, ohne den ganzen Sahnekuchen aufgegessen zu haben.
Man ist verwundert. Genau.
Man ist verwundert. Und deswegen, kommen wir später noch dazu, ist die Trinkmengenrestriktion bei der Herzschwäche ganz wichtig, dass man nicht zu viel Wasser trinkt. Weil das geht beim schwachen Herz 1:1 ins Gewebe und das Gewicht geht hoch.
Interessant, weil es sonst ja immer heißt, trink genug.
Genau. Und in dem Fall wird diese Regel ausgesetzt.
Okay. Stimmt. Ich finde das total witzig. Du hast Beinödeme gesagt, ohne es zu erklären. Aber danach, in deinen weiteren Ausführungen, hast du alle Definitionen mit reingenommen. Ödeme bedeutet eigentlich nur Wassereinlagerung im Gewebe.
Danke,
Hanno. Bitte.
Ja, das ist der wahre Profi. Schwierig ist immer alles sofort allgemeinverständlich
zu machen. Aber dafür hast du ja mich.
Unbedingt, genau. Ja. Du hast auch noch was zum Husten gesagt. Der kann manchmal auch aktiv sein oder was
hast du gesagt? Produktiv, das heißt, da kann was mit hochkommen und das sind häufig Eiweiße, die aus dem Wasser entstehen, was in der Lunge einlagert.
Verstehe.
Ne? Okay. Das ist dann so eine Art Schaum, kann man sich jetzt vorstellen. Ne?
Okay.
Das ist aber schon dann weit fortgeschritten, das ist kurz vor Krankenhaus, würde ich sagen.
Ja, okay, genau.
Gut, aber nur, dass die Leute das mal gehört haben.
Unbedingt, genau.
Und was halt spannend ist, wenn wir über Luftnot reden, reden wir immer, die Ärzte, über die NYHA-Klassifikation, das ist die New York Heart Association, Klassifikation für die Symptomatik der Herzschwäche.
Ja.
Das heißt, da gibt es eine amerikanische Gesellschaft, die New York ansässig ist und die hat mal irgendwann festgelegt, so kategorisieren wir die Leute und das heißt für uns, wie schwer symptomatisch sind die. Mhm. Zum Beispiel NYHA 4 heißt, man hat in Ruhe schon Beschwerden, ist eigentlich gar nicht mehr in der Lage, sich zu belasten. Das ist das Schlimmste.
Ja.
Und NYHA 1 ist eigentlich, man hat gar keine körperlichen Beeinträchtigungen, sondern kann alles noch machen und hat eigentlich auch keine Luftnot und ist normal am Leben, kann man teilnehmen.
Mhm.
Und NYHA 2 und 3 ist dann quasi der Schwere nach der Luftnot zuzuordnen.
Mhm.
Und das hilft uns als Ärzten, den Leuten auch die medikamentöse Therapie nachher zuzuordnen, weil wir wollen ja eigentlich keine beschwerdenfreien Patienten übertherapieren.
Ja.
Ein Problem ist dabei, das ist ja sehr subjektiv. Fragt man jemanden im Krankenhaus, sagt er, ich habe keine Beschwerden im Alltag, dann lässt man ihn 5 Etagen Treppen steigen, nach der ersten sitzt er auf dem Boden und kann nicht mehr. Weil was machen wir Menschen, wenn wir Beschwerden haben? Wir schonen uns.
Mhm.
Ne? Das machen jetzt, wenn die Tiere sich ein Bein brechen, dann liegen die auf einmal nur noch und laufen nicht mehr, weil es weh tut.
Ja.
Und diese Schonen suggeriert den Leuten, ich habe gar keine Beschwerden. In Wirklichkeit, wenn sie normale altersentsprechende Belastungen eingehen würden, müssten sie permanent Pause machen, weil sie auf einmal nicht mehr können und keine Luft mehr kriegen.
Und deswegen ist es auch so gut, dass wir das nicht nur anhand dessen festmachen, sondern dass wir in der Diagnostik der Herzinsuffizienz noch weitere Möglichkeiten haben, außer die Luftnot zu messen. Der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin wird ja auch schon bemerkt haben, dass wir heute so ein bisschen die Folge unter die medizinische, also wie denken wir Ärzte, in welchen Kategorien denken wir, was haben wir für Tools, Werkzeuge, mit denen wir täglich arbeiten, um die richtigen Diagnosen zu stellen, um die richtige Therapie einzuleiten. Da war jetzt schon die Klassifikation. Das nächste ist auch ein ganz wichtiges Handlungsprinzip im ärztlichen Leben. Wir kommen jetzt zur Diagnostik. Ne? Ich bekomme ja in der Praxis viele Zuweisungen mit Patienten mit einem Kardinalsymptom. Ne? Die Luftnot ist so ein Kardinalsymptom, der Brustschmerz ist so ein Kardinalsymptom, also ein Symptom, wo ganz viele andere oder viele verschiedene Erkrankungen auch hinterstecken können. Übelkeit, Erbrechen wäre noch sowas anderes. Und wir bekommen natürlich viele Patienten mit Luftnot. Und wie gehe ich dann vor? Ne? Man macht dann erstmal das EKG, dann gibt es auch schon Hinweise auf bestimmte Grunderkrankungen, gibt es einen Hypertonus. Hypertonus, gibt es einen Diabetes, gibt es Hinweise auf eine Herzdurchblutungsstörung.
Hypertonus war nochmal was
schon? Der Bluthochdruck.
Ah, okay, ja, stimmt. Ja.
Hatten wir auch schon mal eine Folge.
Hypertonie hieß es da, deswegen habe ich es nicht wiedererkannt.
Ja. Ach so. Ja. Du bist auch um keine Ausrede verlegen.
Auf keinen Fall. Aber sehr schnell.
Genau, dann höre ich mir halt auch, wie gesagt, an, was der Patient für Beschwerden hat, die Beschwerdengeschichte, die Vorerkrankungen. Also wenn jemand zum Beispiel schon eine Herz-Durchblutungsstörung in der Vorgeschichte hatte, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Luftnot tatsächlich auch durch die Herzinsuffizienz bestimmt ist. Mhm. Und dann mache ich eine Herz-Ultraschall-Untersuchung als den genauesten Test, den ich quasi in der Praxis zur Verfügung habe, oder der Test mit den meisten Informationen. Mhm. Und dann kann ich noch einen bestimmten Laborparameter testen.
Blutbild?
Nein. Blutbild ist, da zählst du die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen, die Blutplättchen. Es gibt das sogenannte BNP. Brain Natriuretic Peptide heißt das. Mhm. Und wenn das Herz belastet wird mit Wasser volllädt, dann dehnt sich das ja aus. Dann wird das gedehnt. Und diese Dehnung, wenn diese Dehnung stattfindet am Herzen, sendet das Herz selber dieses Hormon aus. Das ist ein Hormon.
Okay.
Das führt dann dazu, dass Wasser vermehrt ausgeschieden wird. Also das Herz kriegt die Information, zu viel Wasser, weil es gedehnt wird, und sendet direkt, ey, Niere, hilf mir, Hilfe, scheide mehr Wasser aus.
Verstehe.
Und das kann man messen. Und wenn das positiv ist, also wenn das erhöht ist, BNP erhöht ist, dann kann mir das eine Herzschwäche andeuten. Im gegenteiligen Fall, wenn es negativ ist, also es ist im Normwert, dann ist eine Herzschwäche als Ursache der Atemnot ausgeschlossen.
Okay.
Und so bewerten wir jeden Test. Wenn ich einen Test habe, das nennt man Spezifität und Sensitivität. Die Spezifität gibt an, wenn ein Test negativ ist, wie wahrscheinlich ist es, dass der Patient tatsächlich auch gesund ist. Ich kann ja auch ein negatives Testergebnis haben, aber der Patient ist trotzdem krank, weil mein Test nicht so gut ist.
Ja, natürlich, klar. Ja.
Na, und diese Zahl ist beim BNP extrem gut. Das heißt, wenn du jetzt mit Luftnot zu mir kommst, ich nehme das ab, ist negativ, dann sage ich, du hast keine Herzschwäche als Ursache deiner Luftnot. Das ist total praktisch für die Praxis, weil es so einfach zu bestimmen ist. Na, und das andere, die Sensitivität, die gibt mir an, wenn mein Test positiv ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit mein Patient tatsächlich auch krank ist an dem, was ich getestet habe.
Ja.
Und das ist natürlich, ne, man stellt sich das immer so leicht vor, aber man muss ja dann auch mit diesen Zahlen, mit diesen statistischen Zahlen auch hantieren und am Ende den Patienten in die richtige diagnostische Schiene leiten.
Ja, herausfordernd.
Ja, das ist sehr herausfordernd. Ja. Und man darf gar nicht annehmen, dass das alles eine exakte Wissenschaft ist, sondern dass wir viele Informationen haben, über die wir verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben, die uns dann in die eine oder andere Richtung lenken.
BNP wird wie gemessen? Per Blutabnahme?
Per Blutabnahme, genau. Okay. Man schickt das ins Labor, und das ist auch nicht so ganz günstig. Ne? Das heißt, die Hausärzte, die ein geringeres Budget haben, die nehmen das nicht so gerne ab, aber die Fachärzte, die haben ein höheres Budget für sowas, und die können das dann auch bestimmen, und das mache ich dann auch. Ne? Und dann gucke ich, und dann je nachdem, was ich dann auch in der Ultraschalluntersuchung gesehen habe, wird der Patient dann weiterer Diagnostik und weiterer und besserer Therapie dann halt auch zugeführt.
Kam BNP eigentlich in diesem fantastischen Vierlied vor? Dieses Treu, ich weiß nicht mehr, das mit den Abkürzungen?
Nee,
das,
MFG ist
das. MFG, ja. Kam das davor?
Ich will es nicht ausschließen,
weiß ich noch.
Aber wir können es schon mal neu aufnehmen,
ja,
und einfach reinmixen.
Ja.
Genau. Ja. BNP, TSH und CREA.
Ja, genau.
Die Mediziner-Version.
Ja, genau. Ja. Die nerdy Mediziner-Version. Ja. Und dann kriege ich wieder negative Reviews im Abi-Bericht.
Ja, und keine Zuhörer mehr.
Genau. Aber wenn Andi Y das hört oder Thomas D. oder sonstiger Smudo, gerne bei uns melden. Wir stehen für jede Maßnahme natürlich zur Verfügung, ne, und helfen da gerne bei der Beratung.
Genau. Aber wenn, ne, wie gesagt, die generelle Diagnose Herzinsuffizienz ist, kann ich gut in der Praxis stellen. Wenn es aber darum geht, zu differenzieren, weil das ist ja der nächste Schritt, warum hat mein Patient denn überhaupt die Herzschwäche, dann geht es meistens auch ins Krankenhaus.
Okay.
Und dann machen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Jetzt hat der Hanno einen rausgefischt, der Beschwerden hat. Und hat auch ein hohes BNP, und im Ultraschall ist die Pumpfunktion schlecht, und er schickt ins Krankenhaus und sagt, Mensch, wir müssen mal gucken, was das denn da steckt denn dahinter.
Ja.
Dann kommen die ja schon sehr gut vorausgesucht zu uns ins Krankenhaus. Der andere Weg ist, ich habe Luftnot zu Hause, ruf den Notarzt und komme auf diesem Weg ins Krankenhaus.
Dann hat man weniger Vorwissen als Arzt.
Dann machen wir dieses BNP und den Ultraschall selber. Also das ist dann der Unterschied. Aber natürlich ist es besser, wenn die Patienten gefiltert zu uns kommen ins Krankenhaus. die Geschichte ist, im Krankenhaus müssen wir jetzt noch spezifischer gucken. Was wir eigentlich immer machen, wir schauen nach einer Durchblutungsstörung am Herzen. Das ist eigentlich ein Standard.
Als Hauptursache.
Genau, als Hauptursache. Mhm. Da gibt es zwei Verfahren. Man kann entweder bei einem niedrigen Risiko ein CT machen und schauen, ist im CT, sind die Herzgefäße frei. Mhm. Ist jetzt schon eine koronare Herzkrankheit bekannt oder das Risiko sehr hoch, würde man einen Herzkatheter setzen. Das hatten wir schon bei der KK-Folge. Ja. Quasi über das Handgelenk, über den Arm einen dünnen Plastikschlauch vorschieben, mit dem man Kontrastmittel reinspritzt in die Herzkranzgefäße und guckt, sind da Verengungen und diese eventuell auch behandelt. Mhm. Sei es mit einer Bypass-Operation oder einem Stent, um die Durchblutung zu optimieren. Mhm. Außerdem ist das MRT, das Herz-MRT, eigentlich ein Standard, um zu schauen, ist zum Beispiel eine Entzündung im Herzen oder ist der Herzbeutel eng oder gibt es, wo liegt genau die Herzschwäche? Das hilft uns schon sehr. Gibt es eine Speichererkrankung? Hat der Patient jetzt zu viel eines bestimmten Stoffes eingespeichert? Kupfer oder Eisen sind Beispiele, aber auch diverse Proteine, die sich, wenn die zu viel im Körper sind, im Herz ablagern können und das machen können.
Okay, verstehe, ne?
Und all das können wir im MRT rausfinden mit einer nicht-invasiven, ziemlich guten Untersuchung und da auch unsere Messungen alle nochmal validieren, die wir im Ultraschall gemacht haben. Was ist validieren? Gegenprüfen. Mhm. Das heißt, ich schaue, wie gut habe ich gemessen, indem ich ein zweites Verfahren anwende und schaue, messe ich das Gleiche. Mhm. Ne? Validieren heißt bestätigen. Ja. Und das ist was, was kennt man vielleicht auch aus anderen Berufssparten, was extrem wichtig ist, dass wir sicher sind, was wir da sehen.
Mhm. Ja. Und kurze zwei Nachfragen. Erstens, nicht invasiv heißt, man wird nicht aufgeschnitten sozusagen, also zumindest nicht größer.
Genau. Nicht invasiv heißt immer dann, dass man wohl nirgends reinsticht oder irgendwas eröffnet oder das eigentlich, was die Patienten ja immer wünschen, was sich nicht immer vermeiden lässt, aber wo wir zusehend quasi Möglichkeiten haben, dass wir Patienten ohne irgendwo in den Körper reinzugehen untersuchen können. Das ist natürlich ganz, ganz super ist.
Ja, und zweite Frage, MRT und CT, was ist der Unterschied und warum das eine und das andere nicht?
CT ist ein Röntgenverfahren, bei dem man Kontrastmittel gibt, was dann quasi die Herzhöhlen füllt und man sehr gut die Konturen sehen kann. Mhm. Beim MRT kann man das Gewebe eher untersuchen. Da kann man jetzt die Herzkranzgefäße schlechter sehen. Man kann aber sehen, ist im Gewebe eine Entzündung, das heißt, die Auflösung ist eine andere.
Okay.
Und beide Verfahren, wahrscheinlich das MRT ist am Ende, werden die ganzen kleinen Zellen, die wir haben, haben ja auch Atome, die wiederum magnetisch sind. Mhm. Die werden im Magnetfeld ausgerichtet durch das MRT und dann über Computerleistung wird daraus quasi das 1:1 nachberechnet und es entsteht ein virtueller Abbild deines Herzens. Mhm. Das ist schon sehr, sehr tolle Technik, muss man sagen.
Dennis ist der Oppenheimer der Medizin.
Ja, dann ist noch interessant, wenn wir jetzt gar nicht weiter wissen, kann man auch eine Herzmuskelprobe nehmen, eine Biopsie. Ich nehme ein Stückchen Entnahme. Gewebe und untersuche es in einem Labor und schaue, gibt es da spezifische Veränderungen, die ich erstmal so in meiner Untersuchung nicht gesehen habe. Mhm. Das machen wir sehr selten, ist aber ein gutes Verfahren für sehr, sehr seltene genetische Sachen. Mhm. Auch zum Beispiel für die Familienberatung. Denn wenn ich jetzt eine Herzschwäche habe, die genetisch ist und möchte Kinder bekommen und das wird vererbt und zwar so vererbt, dass jeder meiner Nachfragen das bekommt, dann muss man das natürlich zumindest wissen, um das zu berücksichtigen. Das heißt ja nicht, dass man keine Kinder kriegen darf, aber man muss sich natürlich die Konsequenzen dessen, was man da dann, was daraus resultiert, dem muss man sich klar sein.
Ja, absolut.
Und da ich zwei absolute Biopsie-Experten hier mit am Tisch stehen habe,
ja,
werden wir jetzt mal schauen, wer von euch schneller 3 Biopsien aus dieser Banane nehmen kann, mit diesen Biopsiezangen.
Wieso 3 gleich?
Nur noch eine?
Ja, ich würde nur eine so sagen. Ja, ja. Der Hanno ist sehr gut, ich bin auch sehr gut.
Top-Biopseur, aber eine.
Okay. Ja, lass uns mal, also erzähl nochmal, wir haben ja so eingeschweißtes Material, das heißt,
Das sind Original-Biopsiezangen, mit denen wir aus dem Katheter quasi Proben gewinnen. Und natürlich wisst ihr nicht, wie die funktionieren.
Nein, das ist
so einfach.
Das ist der Punkt, ne? Leider. Ja.
Und wir schauen jetzt mal, ob ihr damit ein Stück Gewebe, also ein Stück aus der Bananenschale rausbekommt. Ja, Hanno probiert es schon.
Das heißt, wir öffnen den Beutel sozusagen. Wink mal für Social Media.
Guck mal, er brummt.
Da unten liegt die Banane. Also,
ich hätte diese Perforation.
Ich wollte eigentlich noch sagen, für alle Hypochonder unter uns, bevor jetzt alle zur Testung rennen, ist die genetische bedingte Herzschwäche extrem selten.
Das stimmt.
Okay,
das stimmt.
So, ich lege das Handy mal weg und mache es mit.
Ja. jetzt gucken wir mal, wer hier, also der Hanno ist schon ein Stückchen weiter, er hat schon die Biopsiezange so, aus dem Plastik, hat aber noch nicht erkannt, dass er den oben die Biopsie noch freilegen muss, indem er einfach diese Kappe abzieht.
Ja. Also ich erkläre mal, das ist ein langer Draht, vorne am Draht ist so eine Art weiße Hülle.
Bitte abnehmen die Hülle.
Die Hülle abnehmen.
Dann wird die Zange ersichtlich.
Oh ja, und am anderen Ende ist sowas wie eine Spritze, könnte man ein bisschen sagen.
Und jetzt, ja, mit etwas Druck, genau, und dann zu.
Und dann drücken wir das in die Banane,
und
diese Spitze rein.
Und dann ziehst du es einfach mit, auf die Zange.
Lass auf die Zange. Also reindrücken.
Gut. Auf die Zange.
Ich habe gar nicht genug Kraft dafür, um da reinzudrücken.
Zieh mal.
Ach so, ziehen.
Ja.
Ah, ja, na gut.
Und
ja,
dann reindrücken mit Kraft.
Reindrücken.
Kürzer fassen ist einfacher. Dann den quasi hinten wieder zurück.
Ja.
Und dich fest. Boah, ja, hier. Sehr gut, ihr beiden.
Oh, guck,
ihr habt es geschafft.
Das heißt, die
Könige.
Genau, wenn man an der Spritze zieht, geht die Klammer vor, also diese Zange auf, dann kann man es in die Banane einführen, ohne dass die schreit, und dann einfach wieder loslassen.
Also die Banane
ist die Bio-Unterricht damals wurde die Banane für andere Dinge verwendet.
Ja, das ist richtig.
Hast du dabei was gelernt, hoffentlich. Aber der Lars hat richtig Spaß daran jetzt am Biopsieren. So kann man auch im Magen biopsieren und alles, ne? Alles möglich.
Das heißt, das ist ein echtes Instrument, was du schon mal benutzt oder ihr beide wahrscheinlich.
Das ist Original Medizinprodukt, abgelaufen jetzt.
Ne? Wenn der Markt das hört, wird er dich fragen, ob du gefragt hast.
Ist ja abgelaufen.
Ach so,
das heißt, die Produkte sind abgelaufen und sind nicht mehr, wären nicht mehr für die Benutzung geeignet gewesen.
Ja,
das gibt es ja immer wieder im Krankenhaus.
Darf ich das behalten für die Nasenhaare?
Ja. Du kannst damit machen, was
mal,
du möchtest.
Das ist super, ich behalte das auch, das ist echt großartig.
Aber da könnte man die Selbstverletzungsgefahr, man kann ja durch die Nase auch direkt ins Gehirn.
Ja,
und stimmt, dann rutscht du aus oder so. Und dann,
wetten, du schaffst es nicht, durch die Nase mit der Zange aus deinem Mund rauszukommen und so zu essen.
Wär das fies, boah.
Ich glaube,
mir wird gerade schlecht.
Ich glaube, wenn die Spritze anschlägt an der Nase und der Draht komplett drin ist, dann ist schlecht.
So.
Aber toll. Also auch die Technik, dass das funktioniert. Das ist ja wirklich sehr, sehr dünn, und dass da diese ganze Mechanik drin steckt. Ich bin
spannend,
begeistert.
Ne? Ja, haben wir was gelernt hier heute. Ja. Ne? Ihr habt das gut gemacht. Jetzt.
Danke.
Ja, ein Unentschieden, würde ich sagen, im zweiten Spiel.
Und der Banane geht's gut, oder?
Also die Banane lebt.
Ich fand, im ersten Spiel hatten wir auch ein Unentschieden.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube,
danke, Hanno.
Bitte. Ich glaube, da war die Wahrheit in der Mitte. Wenn man sich das im Nachhinein noch anguckt.
Gut, wir mussten dem Lars erklären, wie man das Geodreieck hält.
Das stimmt.
Und was ein Geodreieck überhaupt ist.
Könnte Punktabzug geben.
Aber da hätten wir ja deinen Sohn mitnehmen können.
Ja, der hätte das gut gemacht,
Hat der gerade Geometrie?
War schon fertig jetzt.
Oh, okay.
Aber der war zum Schluss beim Kreis. Ne?
Ich hatte es, falls ich die Anekdote noch erzählen darf, in der 6. Klasse geschafft, in einer Klausur eine 5 zu schreiben und in der nächsten wieder fast identisch das gleiche Thema eine 1.
Ja,
ja. Warum
aber,
weiß man nicht.
Ja, aber guck mal, dann sieht der Lehrer, boah, der hat's voll gecheckt, dass der lernen muss und wenn er sich nur anstrengt.
Stimmt,
und voll der gute Mann.
Ja. Oder war das zweimal genau dieselbe Klausur und du kanntest die Ergebnisse?
Genau, ich habe die einfach nochmal geschrieben.
Ja.
Nein, es waren tatsächlich zwei verschiedene. Grüße an Frau Sonnenberger, meine Mathelehrerin.
Ja. Herzlich grüßen wir. So, jetzt haben wir die Biopsie abgehakt und damit haben wir die wesentlichen Diagnostiktests, glaube ich, auch können wir hinter uns lassen und gehen zur Therapie.
Therapie, genau. Nächster Schritt,
also
logischer
im Prinzip,
Schritt.
Genau, im Prinzip ist es halt so, dass es natürlich wenn man eine Ursache der Herzinsuffizienz erkennt, dass man die auch behandelt. Das ist Grundsatz Nummer 1.
Und hilft dem Patienten
klar,
auch sehr.
Ne? Genau, da verweisen wir auch wieder auf die einzelnen Folgen. Ne? Also wir werden jetzt nicht noch mehr erklären, wie man eine Herz-Durchblutungsstörung behandelt, sondern das kann man dann danach hören, wenn man möchte.
Ja.
Aber es gibt einen gemeinsamen Therapieweg, der im Prinzip für alle Patienten mit Herzschwäche gilt. Einschränkend aber. Wir haben es noch nicht erklärt, wir teilen die Herzschwäche auch ein, je nachdem, wie viel Pumpleistung denn tatsächlich noch vorhanden ist.
Mhm. Auswurffraktion.
Wir unterscheiden zwischen hochgradig reduzierter Pumpleistung, das heißt, die Auswurffraktion beträgt 35% oder weniger, beziehungsweise auch 40%, je nachdem, in welche Leitlinie man guckt. Man ist sich nicht so ganz einig, weil das auch bei dem einen Konsequenzen hat, kleiner 35, kleiner 40 eher nicht.
Ja, normal war 60 ungefähr.
Normal war 60. Zwischen 40 und 60 ist dann die mildly reduced, also mild eingeschränkte Auswurffraktion und die Herzschwäche mit erhaltener Pumpleistung, wenn die Ansaugfunktion, wie der Dennis ja schön erklärt hat, eingeschränkt ist. Und für die Patienten, die eine hochgradig eingeschränkte Herzauswurffraktion haben, für die gilt, dass die 4 Medikamente bekommen sollen. Das ist jetzt würde zu weit führen, diese einzelnen Medikamente durchzugehen und auch zu benennen. Das würde vielen Leuten eh nichts sagen. Am Anfang hatte man nur zwei, dann ist ein drittes mit dazugekommen und jetzt vor 3 Jahren gab es dann ein viertes. Und ich hatte das ja schon angesprochen mit den Überlebensraten. Mhm. Mit 2 Medikamenten überlebt man die Herzinsuffizienz im Schnitt 8 Jahre und mit den 4 Medikamenten mittlerweile 11. Also 3 Jahre hat man da gewonnen. Genau,
Forschung.
Ne? Da ist die Forschung ganz weit, ganz, ganz, ganz weit gekommen. Man hat sehr, sehr große Studien gemacht, die gezeigt haben, dass diese Medikamente wirken, auch im Vergleich zu der damals noch etablierten Standardtherapie. Mhm. Und das sind natürlich auch immer Dinge, die man ganz genau lesen muss. Und ganz genau verstehen muss, was da überhaupt passiert ist, weil ist es ja klar, wenn eine Firma oder ein Pharmaunternehmen ein Medikament entwickelt, dann möchte dieses Unternehmen auch, dass gezeigt wird, dass das wirkt. Und da kann man natürlich auch Tricks anwenden, wenn man von Statistik und so keine Ahnung hat als Arzt, dann steht man da, man sieht bunte Kurven, die das Überleben mit Medikamenten zeigen, das deutlich besser ist und sagt, ich verschreibe das jetzt jedem meiner Patienten und so einfach ist das nicht.
Ja. Klassischer Fall, den man aus der Werbung im Alltag kennt. Man lässt sich beeinflussen.
Genau, man lässt sich beeinflussen und auch in der Statistik muss man ganz genau aufpassen, dass man nicht zu sehr beeinflusst wird. Mhm. Das sind dann, oder getäuscht wird oder selber auch als Untersucher getäuscht wird, das sind die sogenannten Bias. Mhm. Die,
aus dem Englischen?
Genau, die einen Fehler in der Datenerhebung darstellen. Okay. Da gibt es zum Beispiel viele Fehler. Wenn ich jetzt zum Beispiel wissen wollen würde, welcher der beste Fußballverein in Deutschland ist und ich gehe in die Kölner Innenstadt und frage 100 Patienten, dann kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es nicht Gladbach ist.
Ja, das ist möglich. Ja.
Das heißt, es kommt natürlich darauf an, welche Population ich befrage, also welche Bevölkerungsteile, die müssen natürlich ausgeglichen sein und es ist komplett verrückt. Aber wenn man sich diese ganzen Studien, die auch zu der Zulassung dieser Medikamente geführt haben, die wir jetzt standardmäßig verschreiben, dann sieht man, dass höchstens 1/4 dieser Patienten Frauen sind. Das ist Wahnsinn. Also das ist jetzt auch ein großes Thema auch in der Medizin geworden.
Das Frauenherz.
Das Frauenherz und dass das anders ist und dass wir aber einfach im Alltag und völlig ohne es zu hinterfragen, diese Ergebnisse 1:1 in den Alltag mit einfließen lassen. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Dennis, aber ich finde das persönlich nicht in Ordnung.
Ich glaube, wir kommen aus einer anderen Zeit, auch die Studien noch. Ich glaube, das Umdenken hat begonnen und ich glaube, das richtig ist, dieses Umdenken, aber man kann natürlich das, was gestern war, nicht verurteilen, weil es auch ein anderes Erleben und ein anderes Wissen war. Und ich glaube, dass wir vieles heute richtigerweise geändert haben, was früher noch als normal galt, oder?
Aber das ist jetzt erst aktuell. Also weil die großen Studien jetzt zu dem Diabetes-Medikament, das auch mit zur Behandlung der Herzinsuffizienz führt, ist auch genau das Gleiche. 25% Frauen. Mhm. Auch bei den neuen, Ende der 10er Jahre gelaufenen Studien. Mhm. Also ich denke, das muss man wirklich aufs Tableau bringen und da haben wir noch viel nachzuholen.
Und das heißt ja eigentlich auch, dass man die Ergebnisse nicht 100%ig richtig hat. Ja, oder?
Genau, wenn ich einer Frau das verschreibe, dann kann ich nicht so sicher sein wie beim Mann, dass es tatsächlich auch genau diesen Erfolg hat, den ich mir von diesem Medikament verspreche.
Ja.
Das ist so.
Was man als Arzt ja eigentlich möchte. Genau. Man möchte ja zielspezifisch behandeln, denke ich. Ne?
Genau. Ich weiß auch gar nicht so genau, ist das, woran liegt es, dass nur Männer eingeschlossen werden? Wo ist da?
Also ich glaube tatsächlich, es sind ja internationale Studien. Ja. Und ich glaube, dass der Zugang zu Medizin in manchen Ländern für Männer noch einfacher ist als für Frauen.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, also ne, wenn ich mir eine Studie angucke, die zur Auftitration der Medikamente, also man guckt, ne, die Medikamente müssen in der Dosierung immer weiter gesteigert werden, damit sie ihre volle Wirkung entfalten. Und wenn ich mir da die Länder angucke, in denen diese Studie gelaufen ist, da ist die Welt repräsentiert.
Ja.
Ne, das ist total verrückt. Also da sind bestimmt 15, ich kann sie jetzt nicht im Einzelnen nennen, aber das geht von Japan über den Kongo nach Brasilien. Das ist verrückt. Und ich denke, der Zugang zu diesen Studien auch gefragt zu werden, ne, man muss ja erstmal als Patient ins Krankenhaus kommen, bevor man in so einer Studie teilnehmen kann, der ist für Männer deutlich leichter als hier. Aber trotzdem, das ist für mich auch keine Ausrede. Ne? Also das umso schlimmer, ja, weil das ein anderes Grundproblem darstellt. Ja.
Und das sagen wir 3 Tage nach einem Women's Day am 8. März, den wir
richtig.
Der sich ja auch dafür einsetzt, dass da Parität herrscht.
Genau, dann gibt es auch andere Sachen, die eine Studie dann beeinflussen können. Ne? Zum Beispiel gibt es die sogenannte Bestätigungstendenz. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass Vanille besser ist als Schokolade,
dann
gebe ich den Daten, die mir sagen, dass Vanille besser ist, mehr Gewicht.
Ja, und Aufmerksamkeit irgendwie wahrscheinlich
auch. Und also ich will da jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber es gibt auch Finanzierungsverzerrungen. Die Pharmaindustrie, habe ich ja jetzt schon angedeutet, muss unfassbar viel Geld aufwenden für die Entwicklung von einem Medikament.
Forschung ist teuer.
Ja. Forschung ist teuer. Und natürlich, stell dir mal vor, die investieren eine Milliarde, Milliarde vielleicht nicht, aber die Daten sagen, zwischen 50 Millionen und einer Milliarde, irgendwo dazwischen liegen die Kosten für die Entwicklung eines Medikaments, von der Wirkstofffindung bis hin zur großen Blockbuster-Studie oder zur großen Studie.
Knapp über 60 Quadratmeter Wohnraum in New York kann man dafür
Und am Ende kommt raus, dass das Medikament gar nicht wirkt.
Ja,
dann frag mal die Aktionäre, wie die das finden.
Und die Controller, die dann weinen müssen.
Na, und das spielt auch eine Rolle. Auf der anderen Seite, und das haben wir in der Cholesterinfolge ja auch schon, glaube ich, rausgearbeitet, geht es auch nicht ohne. Na, also natürlich wäre es wünschenswert, wenn objektive Forscher, die vom Staat finanziert werden, an den Unikliniken sitzen und völlig unabhängig forschen und tun können, was sie wollen. Aber das ist nicht die Welt, in der wir leben. Die Welt, in der wir leben, ist wirtschaftsgetrieben, Pharmaindustrie getrieben. Und die entwickeln ja auch solche Medikamente, die diese Daten ja auch dann am Ende des Tages liefern und wo ich persönlich auch dran glaube. Ja. Problem ist aber auf der anderen Seite, dass natürlich die Pharmaindustrie nur noch Interesse daran hat, solche Medikamente zu entwickeln, die tatsächlich auch für eine große Bevölkerungsgruppe da sind.
Je größer die Zielgruppe, umso mehr Absatz.
Umso mehr Absatz. Das heißt, sogenannte Waisenmedikamente, Orphanage Drugs, für sehr seltene Erkrankungen, die haben überhaupt keine Chance mehr. Ne, weil die Leute da nichts dran verdienen können. Das ist halt das.
Umgekehrt, wenn wir staatlich forschen würden, wäre das genauso wahrscheinlich.
Ja, weil natürlich,
ja, letztlich. Wenn du eine Milliarde Menschen behandeln kannst oder 10, woran würdest du denn Forschungsgelder legen?
Ja. Siehe DDR zum Beispiel.
Ja, das muss man ja sagen. Das ist sehr traurig für die betroffenen Schicksale, aber rein funktionell wirtschaftlich betrachtet bleibt uns fast nichts anderes übrig, weil es halt so teuer ist. Man muss sich aber noch eins sagen, um das ein bisschen zu entkräften. Es gibt natürlich auch Aufsichtsbehörden, die Forschung steuern, Ethikkommissionen, Wirtschaftsexperten, die Bundesoberbehörde, also die deutsche Behörden, die diese Daten alle analysieren. Es gibt Steuerboards, es gibt schon viel Kontrolle und eine Pharmaindustrie kann nicht machen, was sie möchte.
Nein, das ist einfach nur wichtig. Genau, das wollte ich auch nicht sagen.
Das ist wichtig, das zu betonen.
Aber die Finanzierung findet über die Pharmaindustrie statt.
Ja, das stimmt.
Die Kontrolle ist natürlich staatlich und die sind auch extrem streng.
Ja.
Ne, es gibt das Arzneimittelrecht, das, was der Dennis, glaube ich, anspricht, das durch verschiedene Gesetze getragen wird. Und das halt sicherstellt, dass die Medikamente, die wir einnehmen, nicht gefährlich sind. Das ist das oberste Handlungsprinzip.
Ja, absolut.
Und danach im besten Fall auch noch wirken.
Hm.
Ja, das ist klar. Aber die Finanzierung, denke ich, da sind wir uns einig, ist vor allen Dingen wirtschaftsgetrieben und in privaten Händen und nicht in öffentlichen Händen.
Ja. Ein Fakt.
Genau, ich fasse nochmal zusammen ganz kurz, weil wir sind jetzt so ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen Thema. Es gibt 4 Medikamente, die alle Patienten mit einer Auswurffraktion kleiner 35% bekommen, um die Herzschwäche zu behandeln, die das Überleben verbessern, die Symptome verbessern. Bleibt aber jetzt, ne, man gibt die Medikamente, man guckt sich 3 Monate lang an, wie diese Medikamente wirken, sind diese, ne, und wenn diese schon jetzt oft besprochene Auswurffraktion unter 35% nach diesen 3 Monaten bleibt, dann besteht ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Herztod.
Ja,
da kommen wir auch wieder auf die, genau. Und jetzt höre ich schon die ganzen Aufzeiger und Reinrufer, ja, da muss man doch Defi implantieren.
Ja.
Genau, alle haben recht. Habt ihr uns gut zugehört.
Kluge Menschen, die uns zuhören.
Kluge Menschen, um dieses Risiko, dieses erhöhte Risiko dann abzufedern und dem Rechnung zu tragen, wird dann tatsächlich ein Defibrillator implantiert, der diese Rhythmusstörungen erkennt und dann auch terminieren kann, um das Leben zu schützen und den Patienten weiterleben zu lassen in Sicherheit. Mhm. Da muss man aber natürlich dann wieder sagen, wir haben schon darüber geredet, wie ungenau diese Methode ist. Und es ist nur ein einziger Parameter. Ein einziger Parameter. Wir wissen, ne, der ist irgendwann mal Anfang der 2000er, vielleicht auch davor, wahrscheinlich in den 90er Jahren, irgendwann mal aufgekommen. Und dann wurden alle Studien, die man dazu gemacht hat, ausschließlich an diesem einen Parameter gemacht. Und das, glauben wir heutzutage, ist nur die halbe Wahrheit.
Zumal es Untersuchungen gibt, relativ aktuell, die zeigen, dass der wirklich immer noch einzige gute Parameter ist, den wir haben. Wir finden keinen, es gibt vielleicht einen, den wir noch nicht kennen. Es geht immer wieder auf diese Pumpfunktion zurück. In allen Untersuchungen, auch von den großen Device, also von den ganzen Medizinproduktefirmen, gibt es ja auch viele Studien.
Ja.
Am Ende reduziert sich immer die Vorhersage für die Mortalität auf diesen Parameter. Das ist verrückt.
Ich glaube auch, dass die Bindegewebseinlagerung im Herzen selber da eine Rolle spielen kann und eine Rolle spielen wird, aber wir können das im Alltag nicht einfach messen. Wir sagen jetzt immer MRT, schießen wir locker auf der Hüfte, aber kriegt man ein ambulantes MRT für einen Patienten, der nicht privatversichert ist. Das ist heutzutage,
dauert ein bisschen.
Das dauert nicht nur, das ist quasi unmöglich.
Oder so,
Das muss man tatsächlich, das ist quasi unmöglich. Und da muss man das natürlich machen und messen und das an vielen Patienten. Das ist nicht gut verfügbar. Und ich hatte mal einen Patienten, der hatte eine Ausruhfraktion von 40%. Der hat keinen Defi bekommen, aber wir hatten auch, um die Ursachenklärung zu machen, auch ein MRT gemacht. Das ganze Herz war voller Bindegewebe. Und ich konnte ja nichts machen, was soll ich machen?
Ne? Ja.
Und dann ist der tatsächlich 100 Meter vor meinem Wohnort, ist er ein paar Monate später kollabiert.
Oje.
Gott sei Dank ist da auch ein großes Krankenhaus und ist dann da hingekommen und hat dann quasi einen plötzlichen Herztod gehabt. Und der hat dann auch ein Defi bekommen natürlich dann im Endeffekt. Aber
er hat es überlebt dementsprechend.
Er hat es überlebt, er war bei mir und das fand ich ganz großartig, dass er es überlebt hat, dass er da auch in der Klinik gewesen ist, die dann alles richtig gemacht haben. Mhm. Ne? Aber das ist schon, manche brauchen den Defi nicht, andere bräuchten ihn, bekommen ihn aber nicht, weil wir einfach zu wenig wissen.
Ja.
Das kann man, glaube ich, unterm Strich so zusammenfassen.
Aber das habt ihr ja schon mal gesagt, Medizin ist noch lange, lange nicht ausgereizt, einfach das Wissen.
Die Frage wird ja sein, können wir ökonomisch das überhaupt ausreizen jemals? Weil natürlich die Kosten, die entstehen durch die ganzen Untersuchungen, die Frage ist, können wir uns das leisten für jeden in der Gesellschaft, das alles vorzuhalten? Und ich würde sagen, nein, können wir nicht, weil es zu teuer wird. Und das sehen wir nicht nur in der Kardiologie, das sehen wir in vielen Bereichen. Wer soll das alles bezahlen, wenn wir diese ganzen Untersuchungen machen und die toll sind, die uns viel Wissen generieren, aber es ist halt schwer, das auch gegenzufinanzieren.
Ja. Wir brauchen den Tricorder aus Star Wars. Nee, Star Trek ist das, ne? Wo der Medizinmann so und dann fertig. Ne, so. Das wäre schön.
Das wäre gut. Gut, bist du soweit durch, oder? Mit Defibrillator?
Ich bin absolut.
Ich würde jetzt mal einen Break machen zu dem Thema, was steht ganz am Ende der Herzinsuffizienz, wenn gar nichts mehr geht. Das Herz ist schwach, es ist nichts mehr zu retten, die Medikamente nimmt man schon ein, man hat alles gut und teuer ist.
Kurzer Einwurf nur, dazu muss man wissen, bevor du das sagst, dass diese Erkrankung die Tendenz hat, schlechter zu werden.
Okay.
Also der natürliche Verlauf ist auch trotz bester medikamentöser Therapie, trotz Defi, trotz allem, dass sich das immer weiter verschlechtert und die Patienten regelmäßig ins Krankenhaus müssen, weil sie Wassereinlagerungen haben, sodass der Zustand, den der Dennis jetzt skizzieren wird, dann am Ende dann bei vielen auch tatsächlich der Zustand ist, den man erreicht, wenn man es überlebt.
Verstehe.
Genau, vielen Dank, Hanno. Also da sind wir jetzt an einem Punkt, wo das Herz eigentlich am Ende seiner Funktion ist. Mhm. Wir können es nicht mehr weiter stabilisieren und der Patient hat permanent Beschwerden und es gibt dann zwei Optionen, dass die letzten Reserveoptionen sind. Das eine ist das sogenannte, wir kennen das immer folgend auf Kunstherz. Das heißt, wir bekommen eine künstliche linke oder rechte Herzkammer durch eine Koaxialpumpe, ist am Ende auch eine Art Saugdruckpumpe.
Ein mechanischer.
Mechanisch, aber nicht in Wellen das abgibt, das Blut, sondern permanent auswirft, wie in einem Gartenschlauch.
Okay.
Und damit das sauerstoffreiche Blut aus der Lunge quasi ansaugt und dann in den Körper einfach auswirft mit Druck.
Mhm.
Und das nennt sich LVAD oder linksventrikuläres Unterstützungssystem, könnte man jetzt auf Deutsch sagen. Das heißt, die linke Herzkammer wird in ihrer Funktion quasi abgeschaltet und dort wird eine kleine Pumpe eingesetzt, die das Blut ansaugt aus der Lunge und dann in den Körper auswirft, indem sie einfach mit Druck und über eine Batterie betrieben kleinen Pumpenmotor betreibt.
Wie groß ist dieses Gerät?
Ja, ich würde jetzt sagen, so ungefähr faustgroß.
Okay.
Also es passt schon ins Herz rein. Mhm. Es gibt drei Sachen, die tückisch daran sind. Infektion, das ist ja ein großer Fremdkörper im Körper, der kann sich infizieren.
Klar,
ja. Dann Blutgerinnsel, das heißt durch diesen Blutwirbel, der da entsteht, können sich Gerinnsel bilden, die wiederum ins Gehirn oder irgendwo anders hingehen können, Schlaganfälle auslösen können,
okay,
ähnliches.
Verstehe,
ja. Und Akku. Ne? Laufzeit ist ja betrieben durch den Akku, der drin ist. Das heißt, es kann sein, dass man das Gerät wechseln muss, ne? Weil es auch irgendwann mechanisch, wie beim, wenn es ein Auto hat,
es
repariert werden muss.
Ja.
Genau. Das heißt, wir haben diese drei Probleme. Und wann wird das benutzt? Entweder Bridge to Transplant, das heißt als Überbrückungstechnologie, bis man eine Herztransplantation bekommt.
Mhm.
Kommen wir gleich noch zu.
Okay.
Oder Bridge to Recovery, das heißt, wir überbrücken, bis der linke Ventrikel das Herz sich wieder erholt. Wann machen wir das? Schwere Herzmuskelentzündung.
Mhm.
Das ganze Herz ist voller Viren, es geht gar nichts mehr, Patient kurz vorm Sterben, bekommt ein Kunstherz, in der Hoffnung, das immer wieder ausbauen zu können, dass das eigene Herz sich wieder vollständig erholt.
Mhm.
Ist jetzt selten, aber kann sein.
Okay.
Und letztlich Bridge to Bridge. Mhm. Ich kann nicht mehr transplantieren, weil die Kriterien nicht erfüllt werden.
Ja.
Und nehme immer wieder ein neues Kunstherz und verlängere mein Leben damit. So lange,
also Austausch einfach sozusagen.
Genau. Habe also permanenten künstlichen Motor, bis ich versterbe.
Verstehe.
So. Und dann sind wir beim Thema Herztransplantation. Das heißt neues Organ. Das hört sich ja aus dem Fernsehen, wenn man die Serien auch gehabt, ist das ja so wie die Erlösung.
Ja, und es geht immer super schnell, hat man das Gefühl. Also,
ja.
Also die Heilung.
Genau, aber es ist ja natürlich, das ist natürlich ein ganz kleiner Ausschnitt. Das ist natürlich eine Erlösung, erstmal nach so einer schweren Erkrankung ein neues Herz zu kriegen.
Mhm.
Es ist aber nicht so, dass man danach wieder ganz normal lebt wie vorher, sondern das bringt auch diverse Probleme mit sich.
Mhm.
Zum einen haben natürlich meistens, weil wir so wenig Organe haben, Organspender sind ja relativ selten, das heißt, man wartet ewig lange und dein Körper geht halt zunehmend kaputt. Die Niere wird schwach, andere Organe leiden und man hat schon nicht mehr den besten Körperzustand, den es gibt, wenn es das Herz gibt, was transplantiert wird. Das andere ist, dass man muss Medikamente nehmen, dass der eigene Körper das nicht abstößt, das Herz. Das heißt, das Immunsystem erkennt, okay, das ist ein Fremdkörper, das ist nicht mein Gewebe. Und dann baut das eigene Immunsystem das Herz ab.
Ach so, okay.
Ne? Und stößt das ab.
Ja,
und dann stirbt
man.
Und deswegen muss man Medikamente nehmen, die das eigene Immunsystem unterdrücken, was wiederum zur Folge hat, dass man schwere Infektionskrankheiten kriegen kann.
Weil man anfälliger ist.
Genau, aber auch schwere Krebserkrankungen und auch an diesen Folgen wieder sterben kann. Das heißt, es gibt sehr tolle Verläufe, wo Leute 20 Jahre mit einem Spenderherz leben und es gibt dramatische Verläufe, wo man nach kurzer Zeit nach der OP verstirbt. Und es bleibt aber dabei, man ist jetzt nicht wie neu geboren. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein neues Herz bekommt und ist dann wieder top sportlich und super in Schuss, sondern man lebt sein Leben lang mit der Erkrankung weiter. Und wann kriege ich überhaupt ein Herz? Es gibt eine Spenderliste, das wird von Eurotransplant ausgegeben. Das ist eine große europäische Organisation, die kümmert sich darum, die Organe zu vergeben in Europa. Das heißt, es stirbt jemand, der sagt, ich bin Organspender. Dann werden die Organe explantiert, wenn man weiß, es gibt irgendwo einen Empfänger. Und dieser Empfänger braucht dieselbe Blutgruppe, dieselben Zellmerkmale, muss auch anatomisch passen. Du kannst jetzt nicht in einen 2 Meter großen Mann ein 1,50 Frauenherz implantieren.
Das passt nicht. Genau.
Das passt nicht. Und es kommt auch darauf an, wie lange wartet die Person schon. Und wie lang ist die Transportstrecke? Auch wichtig. Kann das Organ dahin transportieren, ohne Schaden zu nehmen?
Ja.
Und diese ganzen zusammengenommen, gibt es eine Liste, wo man dann quasi wartet und irgendwann kriegt man einen Anruf, das Organ ist da, es geht los. Und jetzt denkt man natürlich, wie lange warte ich da? Jahre, viele, viele Jahre. Es sei denn, man ist auf der High-Urgent-Liste, dann reden wir aber nicht über Tage, sondern über Monate. High-Urgent heißt, du liegst auf einer Intensivstation, hast kreislaufwirksame Medikamente, bist also kurz vorm Sterben und wartest Monate. Und da kann man sich vorstellen, wir haben ein Riesenproblem mit unseren Spenderorganen.
Ne? Ja.
Und ich kann nur einen Appell machen, Organspende ist wichtig und richtig und ein Spenderausweis sollte jeder, der sich für bereit fühlt, auch mit sich führen, weil man damit wirklich Menschenleben rettet. Ja. Und man muss keine Angst haben, es werden in Deutschland keine Organe aus irgendjemandem rausgenommen, welche Maschinen abgestellt, nur weil man ein Spenderorgan. Mhm. Sondern auch da gibt es eine strenge gesetzliche Regulierung, eine unabhängige Kommission, die alles prüft, und niemand wird einfach das Leben beendet, um ein Organ für jemanden zu gewinnen, mhm, weil diese Ängste existieren, das ist aber Blödsinn.
Ja. Ich habe da im Studio meine Arbeit drüber gemacht. Mhm. Was würdet ihr schätzen, welches Organ wird am wenigsten gerne gespendet?
Am wenigsten gerne?
Mhm. Lars? Okay.
Da müsste man erstmal wissen, welche überhaupt möglich sind. Vielleicht, keine Ahnung, kann man Augen spenden? Habe ich schon mal gehört? Mhm. Sowas?
Ja. Bingo, die Hornhaut, brauchen wir denn jetzt gar nicht mehr fragen.
Hätte ich aber auch gesagt.
Stimmt
Augen,
das tatsächlich?
Ja, weil Respekt Augen das treffendste Persönlichkeitsmerkmal sind,
ja, das hätte ich
man
gedacht.
So spenden können,
genau,
weil die Augen, ja, einen ja sehr ausmachen.
Hätte ich gedacht, genau.
Na, und Augen ist genau das Richtige. Ja. Das wird,
ach, lustig, hätte ich auch getippt.
Na, da habe ich wirklich ganz tolle Studien bekommen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist eine ganz offene Zentrale, wenn man da Fragen hat, die kann man immer anrufen. Also das sind ganz tolle Menschen, die da ja tolle Arbeit machen jeden Tag.
Ja, und du hast eine Hausarbeit oder sowas.
Genau, das war so eine Art in der Präklinik. Vorklinik musste man so eine wissenschaftliche Arbeit machen, quasi als Vorbereitung für die Doktorarbeit. Und das habe ich in der Psychologie gemacht. Hatte auch eine total nette Dozentin, die mich da total unterstützt hat. Total Spaß gemacht.
Ja, war ein spannendes tolles Thema. Ja, total.
Ja.
Wir haben Dennis unterbrochen.
Ja, aber ich war eigentlich fertig mit meinen Ausführungen.
Ja,
und das Thema, denke ich, ist gut behandelt.
Ja, ja, also würde ich sagen, sehr, sehr runde Geschichte.
Auf jeden
Fall. Glaube ich auch. Ja. Na, und wie gesagt, das in der Vorbereitung haben wir halt auch gemerkt, dass das ein Thema ist, das sehr akademisch ist auch. Mhm. Ja, und ich hoffe, wir konnten unseren ZuhörerInnen tatsächlich ein bisschen auch einen Eindruck vermitteln, unter welchen Bedingungen, mit welchen Gedankengängen wir arbeiten, die wir ja selber auch erstmal entwickeln mussten. Ne? Also ich bin auf jeden Fall jetzt auch ein ganz anderer Arzt als am Anfang. Mhm. Wenn man, ich weiß nicht, wie dir das geht, du warst ja auch eher immer sehr kritisch auch, glaube ich, so wie du mir das berichtet hast, an der Uniklinik seid ihr auch so erzogen worden, aber ich bin halt immer jemand, der dann erstmal ein Jahr hörig dem Oberarzt, ja, aber das hat der und der gesagt, so,
okay,
dann,
verstehe.
Dann war das auch so, ne? Dann war das die Wahrheit.
Ja,
so.
Aber man vertraut ja auch Personen erstmal.
Genau,
ja.
Und dann die nächste Phase war dann so, okay, lese ich mal nach, ne? Und liest man dann nach, wir haben also in der Kardiologie auch extrem gute Leitlinien, aber auch die Leitlinien repräsentieren am Ende des Tages auch nur einen Kompromiss von ganz vielen verschiedenen Experten, die ganz verschiedene Motive haben, Medizin zu machen, ja, ne, und um dann in der nächsten Phase die Originalarbeiten, die zu den Leitlinien geführt haben, kritisch zu hinterfragen und auch kritisch zu lesen und sich selber versuchen, das beste Bild zu machen, um die beste Medizin zu machen, die nach wissenschaftlichen Standards heutzutage möglich ist. Und das ist nicht ganz leicht und das ist ein Prozess, der bei mir auf jeden Fall sehr lange gedauert hat. Und ich kann auch nur jedem angehenden Ärztin empfehlen, das so früh wie möglich zu machen, selber kritisch nachzudenken, Sachen zu hinterfragen, anstatt einfach nur nachzuplappern.
Ja, ich finde, das ist ein sehr, sehr positives und gutes Schlusswort für diese Folge. Und man muss ja auch sagen, wir haben wieder einiges gelernt heute. Und wir versuchen das Ganze, was ihr ja dann auch immer kritisch hinterfragt und so anhäuft an Wissen. Ich bin immer sehr beeindruckt, was in euren Gehirnen so alles rumfleucht tatsächlich. ihr kriegt das ja auch noch immer hin. Und das ist ja unser Anspruch hier, dass wir das auch so erzählen oder vor allem ihr so erzählt, dass die Leute das irgendwie nachvollziehen können. Weil das ist ja auch immer noch tatsächlich eine schwierige Herausforderung, finde ich.
Auf jeden Fall. Aber es wird, also ich finde, das geht leichter. Ja. In jeder Folge lernen wir dazu, wie man die Wörter benutzt, wie man Fachwörter umgeht. Mhm. Also wenn man, glaube ich, die ersten Folgen vergleicht, ich höre mir die Folgen ja nicht an, kann mich nicht hören.
Solange das andere machen, ist das auch, reicht das auch aus erstmal.
Korrekt. Wie geht's weiter?
Was haben wir als nächstes? Das ist die gute Frage. Ne? Also es geht wahrscheinlich wieder ums Herz, oder? Was schlagt dir vor? Was könnten wir als nächstes angehen?
Ja, wir hatten ja mal überlegt, jemanden wieder als Gästin hier reinzuholen.
Stimmt, stimmt. Ja, wir arbeiten dran. Hinter den Kulissen wird da schwer verhandelt.
Ich bin positiv. Ich bin optimistisch, dass das klappt.
Sehr gut.
Ja. Wir haben noch nichts teasern, aber wenn das klappt, wird es ein super Thema.
Wir verraten noch nichts.
Nee. Mann oder Frau?
Frau.
Frau, ja, auch spannend. Hatten wir ja auch schon mal einmal eine Gästin sozusagen.
Ja.
Ich finde das immer eine schöne Note auch nochmal.
Genau, einfach. Die könnten wir auch hier ins Studio holen, die nicht direkt mit uns verbandelt ist. Mal jemand von extern mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge, aber auch nah am Thema.
Ja. Sind wir gespannt.
Unbedingt. Auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf. Und grüßen in die Runde der Zuhörenden. Danke, dass ihr dabei seid und euch das anhört, was wir hier so erzählen. Und ja, schreibt uns gerne, wenn ihr Rückmeldungen habt oder Fragen habt, Ja, da liked stehen wir. Uns. Liken, es hilft auch.
Ja, sagt uns, ob ihr Schokolade oder Vanille lieber mögt. Schickt uns Geld.
Stimmt, das war noch offen. Warum ist ein Vanille-Eis besser als anderes Eis? Das hast du eben als Beispiel gemacht.
Ja, weil es einfach so ist.
Okay, verstehe. Mehr gibt es nicht zu sagen. Deine Lieblingssorte, Dennis, zum Abschluss noch?
Ich bin ja so der Fruchteisesser.
Ich auch,
ja. Ich so Mango oder Erdbeere, ja.
Maracuja mag ich ganz
gerne.
Ja,
ist auch okay. Ja. Also ich bin nicht so der Schokotyp, nee. Und ja. Vanille auch nicht.
Ja, aber der Sommer kann generell kommen.
Eis geht immer. Auf jeden Fall, da nehme ich lieber ein Bier.
So, genau. In diesem Sinne, schönen Feierabend. Bis demnächst.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Folgt dem Podcast gerne bei Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn.